Episode 200 von Win Today Hockey O'Clock. Die Live-Aufzeichnung aus der Linzer Brauerei mit Phil Lukas, Head Coach Steinbach Blackwings Linz, und Greg Holst, Eishockey-Legende, sowie Gerd Prohaska, vierfacher österreichischer Meister, und einem Eisbrecher-Podcast Showcase, sowie Markus Peintner, Kultspieler und KAC-Nachwuchstrainer, und Gerhard Schiffauer, Schiedsrichterlegende.
Win Today Hockey O'Clock.
In diesem Augenblick wird's jetzt richtig hitzig. Und die Scheibe kollert über die Linie.
Mittendrin statt nur der Ball.
Das ist unglaublich, was die vier zelebrieren.
Leistung, hat er die Leistung.
Oh, ist gut.
Bei 100 Folgen, das haben wir mal hochgerechnet, das sind deutlich über 300 Stunden Hockey Talk. Und es passt irgendwie so gut, weil die Menschen, die sicher am meisten innerhalb dieser über 300 Stunden zu hören waren, das sind einerseits Phil Lukas, da freut es mich immer sehr, mit dir über Hockey plaudern zu dürfen. Bei dir das Geile ist einfach, ich verlasse jede Konversation schlauer, als ich in sie reingegangen bin. Und das ist jetzt natürlich auch Druck aufbauen, das ist klar, aber schön, dass du mit dabei bist.
Darf ich ein bisschen ausholen?
Einmal ganz kurz, der Greg wartet nämlich.
Oh, okay, sorry Greg, you gotta wait. But zuerst einmal, wir wissen sehr zu schätzen, dass du unsere Heimat, glaube ich, gewählt hast für diese spezielle Episode. Und somit freuen wir uns sehr, dass du Linz gewählt hast für diese spezielle Episode. Und ich glaube, das spreche ich jetzt für die gesamte Eishockey-Community, vor allem in Österreich, dass wir sehr zu schätzen wissen, was du machst für unser Produkt und es ständig versuchst zu promoten. Ich weiß, das ist jetzt die Blumen, die ich dir streue, aber wir meinen es ernst und nicht umsonst sitzen so viele Fans auch heute da und wissen auch zu schätzen, was du machst für das Thema Eishockey in Österreich und auch in Linz. Somit danke für die Einladung heute. Die Freude ist auf meiner Seite.
Da sind wir deinen Punkt angelangt. Ich kann wahnsinnig schlecht mit sowas umgehen. Nimm das natürlich sehr, sehr gerne an. Und dieser kleine schwarze Klumpen, da gibt es gerade so ein wohlig warmes Gefühl drumherum. Deswegen, wir haben während der Corona-Pandemie, und Coach, sorry, you gotta wait another minute. Während der Corona-Pandemie eines rausgefunden. Dieser Sport ist auch so immer noch faszinierend, mitreißend, geil. Aber eigentlich macht es keinen Sinn ohne Fans. Also ihr seid das, was das macht, was den Clubs hilft, was uns hilft, das Ganze wachsen zu lassen. Und deswegen freut es mich extrem, dass nicht nur so viele Privatpersonen heute hier sind, sondern dass auch insgesamt Vertreterinnen und Vertreter von vier Fanclubs da sind. Das ist einerseits Fanclub Overtime, das ist Bully Absolut, das ist Powerplay Enz, das ist Stahlhart Linz. Und das sind auch wieder die Gruppierungen, die unseren Sport zu dem machen, was er ist. Es ist jedes Mal wieder ein Privileg, egal wie es ausgeht, in die Linzer GEIS Arena zu kommen, zu wissen, hier passiert wieder was. Wir kommen im Laufe des Gesprächs auch zum Wieder, aber das ist jedes Mal wieder eine Gänsehauterfahrung, den Einlauf miterleben zu dürfen, wie schon auch Stunden vorher Fans dort sind, transparente Schals und dergleichen aufhängen in Gear, und jedes Mal, und das trifft ja nicht nur auf Coach Lukas zu, sondern auch auf so viele Fans, wenn man sich kurz zwischen Tür und Angel unterhält, kommt irgendwie was Schlaues daher und du merkst, okay, hier wird Eishockey nicht nur gesehen, hier wird Eishockey auch gelebt und auch wichtig gedacht. Und bevor wir ihn jetzt noch weiter warten lassen, und die Aufnahmetaste ist offiziell gedrückt, deswegen hoffe ich, dass das auch passt. Coach Greg Holst, danke, dass du mit dabei bist. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass du aus Montreal, nachdem du gestern abgeflogen bist und heute voll gejetlagt bist, die Brian Lebler-Lücke auch mithelfen wirst zu füllen. Schön, dass du dich in der Winter Day Hockey O'Clock Leitung befindest.
Phil, guten Abend, Martin und alle Eishockey-Fans. Ja, ich bin in Montreal, so wie du siehst. Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Hier bin ich aufgewachsen. Heute war minus 21 Grad. Das war so, bin ich aufgewachsen. Und so habe ich Eishockey gelernt in dieser Eishockey-verrückten Stadt. Wenn du denkst, der Bell Center, ob sie gewinnen oder verlieren, 21.105 ist diese Eishalle ausverkauft, jedes Spiel seit Jahren. So, ich bin an ein Land momentan, ein Eishockeyland und natürlich, es freut mich, dass ich bei euch dabei sein kann.
Coach, du warst beim 100er mit dabei. Der 200er ging sich jetzt leider aufgrund deiner Flugbuchung nicht aus. Wenn du jetzt sehen könntest, in welchem Ambiente wir uns da befinden, im mächtigen Hörsaal in der Linzer Brauerei vor den großen Brautanks. Können wir dir ein Versprechen abbringen, das nächste Mal, wenn es Winter Day Hockey O'Clock on Tour oder eine runde Episode zu feiern gilt, dass du wieder in Linz mit dabei bist?
Oh, absolut, das ist eine dumme Frage, Mark.
Ja gut, aber das ist...
Es ist schade, dass ich nicht dabei bin, aber ich habe etwas vor hier in Montreal, und es was sehr wichtig ist. Und, aber mindestens bin ich dabei bei euch mit meiner Gesicht auf diese Wand.
Wir werden das fotografisch und dokumentarisch festhalten. Es ist auch schön, dass du mir gleich den Druck nimmst, weil dumme Fragen, ja, wird es die eine oder andere geben. Nicht nur dumme Fragen, sondern was auch wichtig ist, Entschuldigungen. Als ich von tatsächlich langer Hand, und da gehört auch ein großartiges Organisationsteam dazu, und die Speerspitze bei den Linzern ist Michi Geltner, der, obwohl er 10.000 andere Dinge zu tun hätte, auch geholfen hat, das alles zu organisieren, gemeinsam mit Peter Thalhammer von der Linzer Brauerei und den vielen Rädchen, die da ineinander greifen mussten. Als ich alle irgendwie angefixt hatte, das machen wir schon, sind wir dann im letzten Schritt draufgekommen und sagen wir, Michi, hast du dem Phil und dem Brian Bescheid gesagt? Na, ich hab doch, du machst das. Oh nein, es sind ja nur noch 2 Tage, geht sich das eh noch aus und alles? Ging sich aus, bis auf das, was Brian Leblitz dazwischen gekommen ist. Es braucht erstmal viele kompetente und kluge Leute, um sowas zu bewerkstelligen. Mit Michi Geltner habt ihr einen Leuchtturm innerhalb der Organisation. Ich formuliere das immer ganz gerne so, wer ihn nicht kennt, vielleicht kann er mal kurz aufzeigen, dann könnt ihr ihm nachher einmal sagen, wie toll er ist. Ich formuliere das ganz gerne immer so, dort, wo manche Organisationen 4 Menschen für 4 Jobs haben, hat Linz halt den Michi. Deswegen, er kann so viel und er ist so gut in so vielen Dingen, und das darf man diese Menschen auch ruhig mal wissen lassen, denn natürlich ist es cool, im täglichen Leben mit Eishockey befasst zu sein, aber es ist dann eben auch ein Grind. Und dann schauen wir das Datum an, denken wir, 25. passt perfekt, und dann schauen wir vor ein paar Tagen das Datum an und denken wir, warte mal. Langer Auswärtstrip der Black Wings von Feldkirch zurück. Frühes Heimspiel am 26. Ultra wichtiges Spiel 2 Tage später in Villach. Gleich wieder ein Auswärtsspiel 1 Tag später in Asiago. Wie sehr hasst du mich gerade, dass du das... Also vom Timing her, es tut mir wahnsinnig leid. Es hätte vielleicht im International Break sein müssen sollen. Da wäre es mit den 200 nicht ausgegangen. Bin Sacker für runde Zahlen. Formulieren wir es anders. Also ich hoffe, du nimmst meine Entschuldigung an. Wie tough ist dieser Stretch gerade, obwohl man erst am Anfang ist?
Also nicht umsonst habe ich das Re-Intro vorher gemacht mit dir, damit du auch weißt, wie sehr ich deine Tätigkeit schätze. Aber es gibt ein paar Leute, die können anrufen und können wirklich sehr viel von mir haben, und da bist du einer davon. Und das Schedule ist jetzt natürlich schon sehr tight, und das hat es in sich. Wir spielen viel Eishockey in dieser kommenden Woche. Wir haben 4 in 6, und es ist nicht einfach. Aber davor, da will der Eisenbahn drüber, wenn Hockey O'Clock mit 200. Episode dann nach Linz kommt, dann nehme ich mir sehr, sehr gerne Zeit, um mit dir wieder mal zu quatschen zu können, und auch natürlich in dem Ambiente, was du angesprochen hast, wo zum ersten Mal auch so viele Fans vor Ort sind. Also es macht mir Riesenfreude.
Weniger Freude hat er mit Sicherheit der gestrige Abend bereitet. Und wenn man jetzt die nackten Zahlen studiert und logischerweise auch die Partie gesehen hat, es gibt solche Spiele, wo man deutlich mehr Schüsse hat, wo man deutlich bessere Chancen hat, wo man dann natürlich auch gegen einen Goalie anrennt, der sich in Überform hext. Wie lange darf einen so eine Partie verfolgen, weil wir immer hören, it's about the next shift, and it's about the next period, it's about the next game und dergleichen. Wie lange darf einen so eine Niederlage, die vielleicht nicht unbedingt hätte sein müssen, wie gestern bei den Pioneers, auch tatsächlich wurmen, wissend, dass jetzt so viel ansteht?
Ja, dürfen. Ich glaube, das liegt in meiner Hand, wie lange ich das zulasse. Ich muss ehrlich sagen, es juckt mich schon noch ein bisschen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es war keine bittere Niederlage. Wir haben uns viel vorgenommen für das Spiel, und jetzt nachdem das Ergebnis klar war, war für mich nur eine Aufgabe wichtig, nämlich zu erörtern, was muss ich der Mannschaft am nächsten Tag kommunizieren, was sind die nächsten Schritte, was können wir besser machen, woran hat es gefehlt, hat es überhaupt an irgendwas gefehlt, und dann muss man so schnell wie möglich umblättern, sage ich immer so schön. Und jetzt, wo ich da sitze, gibt es nur mehr morgen, weil morgen ist für uns eine Möglichkeit, ein Bounceback-Game zu haben, und das ist für uns, wo unser Fokus jetzt mittlerweile liegt und auch heute im Training schon gelegen ist.
Und das Gute ist, es gibt auch wunderbares Linzerbier. Es war eigentlich von vorher mit Peter Thalhammer von der Linzer Brauerei vereinbart, dass ich dich am Podium fragen werde, ob du denn schon bereit bist für köstlichen Gerstensaft aus der Linzer Brauerei, nur um dich nicht vorgreifen zu wollen. Und dann kommst du schon mit Bier rein und dann haben wir gedacht, perfekt. Ja, genau so gehört es eigentlich, ohne das jetzt glorifizieren zu wollen. Also ich hoffe, ihr findet beim reichhaltigen Getränkeangebot hier in der Linzer Brauerei auch entsprechend anderes. Es muss nicht immer nur Bier sein, aber kleine Anekdote. Es gibt einen Bekannten in Vorarlberg, der mich aus welchen Gründen auch immer, und wir sind noch nicht ganz zum Kern durchgeschossen, immer bittet, Linzer Bier mitzunehmen. Ich glaube, es liegt daran, dass es so gut schmeckt. Also ich verlasse Linz meistens mit einem Sechserträger Linzer Bier. Das ist dieses Mal ein bisschen schwieriger, weil ich noch einen Umweg nach München nehmen muss, dann mit morgigen Tag. Aber es wird wieder ein Sechser mitwandern. Und so gut natürlich auch das Engagement des vorherigen Sponsors war, nenne ich es jetzt mal Linz, Black Wings, Linzer Bier. Ich meine, mehrere Fäuste und ein Auge. Insofern ist auch das sehr schön, dass sich das getroffen hat. Greg, wenn wir über solche Niederlagen sprechen, wie das jetzt Phil auch angesprochen hat, solche Niederlagen, die dich haunten, die dir ein klein wenig nachgehen, die dich aber nicht so lange beschäftigen dürfen, weil es eben mit Short Turnaround gleich wieder Hockey zu spielen gilt. Wie bist du damit umgegangen?
Well, nicht vergessen, dass momentan die Pioneers, es ist nicht automatisch ein Sieg. Sie haben, ich glaube, 8 oder 9 Siege in den letzten 12 Spielen. So, ich glaube, Phil hat sicher, der Mannschaft hat sicher ein harte Gegner erwartet. So, sie haben viele Schüsse gehabt, wenn ich die Statistik angeschaut habe. So, es ist nicht automatisch, dass du gewinnst jedes Spiel. Aber unser Ziel als Trainer ist immer, ich spreche für mich selber, aber ich glaube auch für Phil, ist 3 Tore schießen. Und wenn du nur ein Tor schießt, ist es sehr, sehr schwer zum Gewinnen. So, das Spiel ist aus. Es ist ein heißer Kampf für die Top 6. Sie sitzen momentan im 6. Platz. Sie haben ein großes Spiel morgen. So, das Spiel ist eigentlich vergessen. Du kannst, so wie Phil gesagt hat, du kannst das Video anschauen, ein paar Clips anschauen. Was können wir vielleicht ein bisschen besser in die Tore schießen? Scoring Efficiency wahrscheinlich. Und morgen ist ein neuer Tag und let's go.
Es ist manchmal so einfach und trotzdem stelle ich mir dann immer die Frage, wenn diese Spiele so eng getaktet sind, wie sehr kann man sich wirklich auf die anstehende Aufgabe fokussieren, wenn man weiß, Ljubljana ist wichtig, aber 2 Tage später ist noch wichtiger. Ist das irgendwo im Hinterkopf? Schafft man das komplett auszublenden? Wie ist das mit diesem Fehlerspiel? Im Englischen würde man sagen, it looms large.
Also für uns war im Moment nur wichtig, das heutige Training und die Message an die Mannschaft, bevor wir überhaupt an morgen denken. Und das ist jetzt hinter uns und somit liegt die Vorbereitung auf den morgigen Gegner vor uns. Wir haben morgen unseren Pre-Scout, das ist ein frühes Spiel, somit ist es ein schneller Turnaround für uns. Auch natürlich mit Reisestrapazen, somit ist Recovery natürlich etwas extrem Wichtiges für uns. Nicht nur physisch, aber natürlich auch mental. Und ich habe es angesprochen, es ist eine gute Möglichkeit für uns, morgen wieder auf die Siegerstraße zurückzufinden, und wir werden ein besseres Spiel brauchen, nicht nur in Scoring Efficiency, aber vor allem in Compete und Intensität, und da können wir definitiv besser sein.
Ich verbinde so viele Sachen mit der Eishockeystadt Linz. Diesen Titel 11-12, an den ihr euch sicher alle noch gut erinnern könnt, war sehr intensiv, weil das so der erste echte Titel war, den ich als Berichterstatter mitbegleiten durfte, wo eine ganze Stadt Kopf gestanden ist und für diesen Sport gelebt hat. Es soll eventuell auch schon den einen oder anderen Weinkrampf in Linz gegeben haben. Es gab viele Eishockeyfeste, es gab Hockey O'Clock 100. Es gab vergangenen November aber auch etwas, wo ich immer wieder denke, es ist ein riesengroßes Privileg, diesen Sport begleiten zu dürfen und Zugänge zu bekommen, die vielleicht nicht so viele bekommen. Als ich eine Miniserie innerhalb von Winter Day Hockey O'Clock machen durfte, die sich Lessons in Coaching nannte. Und da haben wir oder durfte ich mit dem kompletten Coaching-Staff, mit Phil Lukas, mit Max Sütsch, mit Jürgen Penker, einfach mal 2,5 Stunden drüber reden, wie es sich innen anfühlt, wie man mit Erfolgen umgeht, wie man versucht, Erfolg auch öfter als nicht zu haben, wie man mit Misserfolgen umgeht. Und da ist, glaube ich, eine sehr nette Gesprächsjahre rausgekommen, wo man sich viel rausziehen kann. Aber ein Punkt ist mir dann danach gekommen, habe ich vergessen, nämlich wie man es schafft, in diesem Trott, Spiel, Training, Spiel, Auswärtsfahrt, zurück, Training, Recovery Day, Physio, Spiel. Wir alle kennen das, wenn man in einem Arbeitstrott drinnen ist und dann aber irgendwann mal neue Impulse entweder gesetzt bekommt oder selber setzen möchte. Und was mich interessieren würde, auf Coaching-Seite, wie hast du das unter deiner Ägide versucht anzulegen, dass sich nicht alles immer gleich anfühlt? Wie setzt man innerhalb einer langen Saison neue Impulse?
Ausgezeichnete Frage, Martin. Es ist etwas, was uns natürlich stets beschäftigt. Wie können wir eine so, ich sage nicht einmal lange Saison, aber so eine intensive Phase so spannend wie möglich halten und trotzdem auf den Punkt kommen, die Information so komprimiert wie möglich zu haben? Wie können wir eventuell im Training neue Übungen einbauen, damit vielleicht einmal ein neuer Input da ist oder der sogenannte Spaßfaktor auch einmal auflebt. Wir setzen uns mit diesen Dingen täglich auseinander. Ich denke, zum Schluss ist es dann, kommt es sehr viel darauf an, dass die Athleten Verantwortung übernehmen. Was ist das, was sie dem Ganzen beitragen können, um sich bestmöglich vorzubereiten für die vor ihnen liegende Challenge, ja? Also wir können unseren Teil hier so gut wie möglich machen, aber am Ende verlangen wir den Athleten was ab und das müssen wir ihnen so gut wie möglich kommunizieren, dass sie auch verstehen, es ist in ihrem besten Interesse, dass wir die Linie vorgeben und die Richtung vorgeben, folgt dieser Linie und wir haben die beste Möglichkeit, dass wir in eine gute Richtung marschieren. Aber das ist natürlich eine Riesen-Challenge, dass nicht jeder Tag in der, ist das ein Wort, Monotonie verschwindet, ja, und jeder Tag fühlt sich dann irgendwann einmal gleich an. Das ist für uns Coaches vielleicht möglich, aber für Spieler muss man irgendwo versuchen, einen Weg zu finden, einmal einen neuen Impuls zu setzen, und das ist nicht einfach.
Ich komme dann vielleicht gleich noch dazu, wie so ein Impuls auch aussehen kann. Ich glaube, wenn man von Impuls spricht, dann kommt man relativ rasch zur Impulsivität, und dann sind wir auch bei Greg Holst angelangt. Und Coach, wir haben im Vorgespräch schon darüber gesprochen, mixing things up, keeping things fresh. Jetzt gibt es blanken Aktionismus. Petri Matikainen ist bekannt dafür, oder man weiß, dass er einmal mit einer Kettensäge in Lockerroom reingelaufen ist, um der Mannschaft halt irgendwie um sie wach zu rütteln. Hat sie, glaube ich, auch einmal um einen Wörthersee fahren lassen, um die Auswärtsfahrt zu simulieren. Das hat Jim Boni auch gemacht. Wenn es jetzt aber darum geht, Impulse zu setzen, Dinge anders zu machen, gar nicht erst zu einem Alltagstrott aufkommen zu lassen, wie hast du das gemacht als Coach?
Well, Phil hat viel Richtiges gesagt, das ist klar. Für mich Nummer eins war, dass ich war immer in guter Kondition, physical conditioning, immer in der Früh trainiert, vor die Spieler gekommen sind. So das ist Nummer eins, dass meine Energie war sehr, sehr hoch. Und die Spieler haben das gespürt. So wie Phil gesagt hat, nicht jeder Training darf gleich sein. Du brauchst neue Übungen, manchmal ist Competition, manchmal ist es ein bisschen sparsamer. Es hängt von der Phase in der Saison. Oft, wenn wir eine gute Phase gehabt haben, dann war ich wirklich hart auf die Spiel. Da haben wir wirklich hart trainiert. Dann, wenn wir vielleicht eine schlechte Phase gehabt, dann haben wir mehr Spaß. Das ist alles ein Gefühlssack für den Coach. Und ich war fast 9 Jahre Trainer in Villach, und das ist eine lange Zeit. Aber in meinen ersten 6 Jahren, ich war etwas unberechenbar. Und die Spieler haben nicht gewusst, was kommt für ein Gespräch. Kurz, lang, lustig. So, keep the players on their toes. So, wir haben hart trainiert, schnell trainiert. Und das war meine Welt. Ein bisschen unberechenbar zu sein. Und so haben wir viel Spaß gehabt. Aber natürlich, es sind 2 Sachen, was hoch auf unserer Liste war. Ehrlichkeit und Vertrauen. Und so lange, ich war ehrlich mit den Spielern und ich habe Vertrauen in meine Spieler gehabt. This is the connection, was wir gehabt haben. Und deswegen haben wir Erfolg gehabt.
Du hast aufmerksam zugehört. Gibt's was, das du in ähnlicher Fasson schon appliziert hast? Gab es in deiner Trainer- oder Cheftrainer-Phase bei den Steinbach Black Wings Linz etwas, wo du mal gesagt hast, so heute machen wir es radikal anders oder heute gehen wir statt trainieren rüber ins Bad im Dezember und schwimmen? Irgendwas, wo du mal versucht hast, alles aufzubrechen, und zwar ganz anders?
Also Schwimmen war noch nicht auf der Tagesordnung.
Wenn dann nur am Eis, würden jetzt Gegner sagen, ja, aber...
Also, ich glaube nicht, dass es uns das Schwimmen jetzt in irgendeiner Art und Weise helfen wird. Außer, dass wir in einen Schwimmkurs einsteigen im nächsten ersten Drittel, das war nicht hilfreich. Aber ich glaube, der Holste hat was gesagt, was natürlich schon etwas ist, was mich zum Nachdenken immer wieder bringt, dass man, auf Englisch sagt man, you push the right buttons, du musst irgendwo einen Weg finden, wie du die Spieler immer wieder erreichst und immer wieder auf ihren Toes haltest. Also du musst sie... Sie haben nie gewusst, was beim Holsti kommt. Kommt da jetzt ein freundliches Gespräch, ein kurzes, ein langes? Kommt da jetzt etwa ein bisschen Schärfe? Ja, und deswegen war da immer eine gewisse Bereitschaft im Athleten. Und das ist ja auch eine berechtigte Methode, um dies zu erreichen. Weil schlussendlich geht es in unserem Spiel sehr viel um das, was ich gesagt habe. Compete, Intensität, Bereitschaft. Bereitschaft, das machen zu wollen, um der Mannschaft zum Erfolg zu helfen, beziehungsweise das, was notwendig ist, um diese extra 10% herauskitzeln zu können. Und wie schaffst du das in einem Athleten? Na, definitiv nicht, wenn er bequem und gemütlich ist. Und ich glaube, das ist etwas, was der Holste ja ansprechen will hier. Es ist für mich ein Lernprozess, wie ich zu dieser... wie ich an diesen Punkt komme, individuell mit dem Athleten und die Voraussetzung dafür, dass man, ich glaube, dieses Spielchen oder diese Methode überhaupt anwenden kann, hat der Holste auch schon vorweggenommen. Man muss stets ehrlich sein, das ist etwas, was bei mir ganz wichtig ist. Ich bin mit meinen Athleten stets ehrlich und sage ihnen, wie es ist. Vielleicht bin ich in einer Kommunikation nicht ganz so, dass ich sie von dem Gespräch weggehen lasse und sie nicht ganz im Klaren sind, sondern ich bin eher ein Fan von Klarheit. So ist es und so muss das jetzt hören und nicht, dass er weggeht. Wie hat er das jetzt eigentlich gemeint? Bin ich jetzt in der Doghouse oder bin ich jetzt eigentlich im Gurten bei ihm? Sondern ich bin ein Fan von klarer Kommunikation und Klarheit, weil ich denke, dass das... zu dem nächsten Thema führt, was der Holste angesprochen hat, und das ist Vertrauen, und das ist das Allerwichtigste. Ich denke, dass das auf unserer Tagesordnung war, gerade zu Beginn meines Amtsantritts, dass es gegolten hat, einmal Vertrauen zu den Athleten und zur Mannschaft aufzubauen in der Kommunikation. Ja, natürlich. Und nur dann können wir diesen ehrlichen Austausch auch miteinander haben. Und ich denke, wir sind auf einem ordentlichen Weg. Wir werden nicht immer die besten Freunde sein mit den Athleten, aber das muss auch nicht so sein, solange die Kommunikation auf einem ehrlichen und vertrauensvollen Wege stattfindet.
Das Ding mit dir und auch mit Coach Holst könnte ewig sprechen, aber nachdem ein gewisser vierfacher österreichischer Meister schon wartet und man vierfache österreichische Meister im Regelfall auch nicht warten lässt, gibt es noch zwei Themenkomplexe, die wir euch beiden besprechen möchte. Und eines, eigentlich beide mit den Black Wings zu tun, aber es interessiert mich dann natürlich auch, was Coach Holz dazu zu sagen hat, nämlich dieser Saisonstart, der nicht gut genug war, wo du bei Lessons in Coaching mit Max Süd, mit Jürgen Penker auch gesagt hast, wir haben alle in den Spiegel geschaut und als erstes uns hinterfragt, wie wir das machen. Was kommt raus? Die heißeste Mannschaft über große Strecken der ersten Saisonhälfte mit einer unfassbaren Streak. Und wie aber auch die letzten Jahre gab es dann dieses Dezember-Tief. Auf einmal gibt es dann diese 5 Niederlagen in Folge und es war vor 2 Jahren noch ein klein wenig schwieriger, als man glaube ich erst im Februar dann die Kurve gekratzt hat. Und jetzt ist Sustained Success im Hockey ist so schwierig, egal in welchem Liga blickt. Zeig mal die Mannschaft, die alles gewinnt, existiert nicht. Es geht eher darum, versuchen Niederlagen Serien kurz zu halten, Siege Serien lang, das ist mir eh klar. Und wenn ich jetzt die Frage stelle, wie es dazu kommen konnte. Ist mir das in Wahrheit
wurscht.
Zu billig? Sondern nein, wurscht ist mir nicht, sonst würde ich nicht fragen. Mich würde interessieren, ob es so einen Punkt gibt, wo du denkst, oh boy, here we are again, und ob es dann Techniken gibt, ob der letzten Erfahrungen, weil sich die Black Wings ja immer auch am eigenen Schopf dann aus der Bredouille gerissen haben und das, diese Negativserien dann auch wieder beenden konnten, wo du jetzt mit den Erfahrungen der letzten Jahre schon frühzeitig gegensteuern kannst.
Also kann ich jetzt nicht behaupten.
Das ist eine komplexe Frage,
Arno. Nein, ich kann es aber nicht behaupten, weil ich täglich dazulerne, Martin, so ehrlich bin ich. Was unser Slump vor 2 Jahren war, war nicht dasselbe Slump wie letztes Jahr. Und ja. diese 5 Niederlagen nach Weihnachten, unser Winterschlaf, wie ich es so gern nenne, war nicht dasselbe wie im letzten Jahr. Also kann ich es auch nicht auf dieselbe Art und Weise attackieren. Die Frage ist, habe ich mich weiterentwickelt über die paar Jahre und habe ich irgendwie Stabilität in dem gefunden, wie ich damit umgehe, und das mag ich schon zu behaupten. Ein guter Freund von mir und Kollege von mir, Jürgen Benker, ist da, wir sind täglich im Austausch über diese Dinge, wie ich mit solchen Situationen umgehe, und er berät mich da oftmals auch sehr. Noch was muss ich sagen, auch einem weiteren Kollegen von mir, den du noch nicht erwähnt hast, Mate Hoce war, der bei uns im Staff ist, hat gesagt...
Mittlerweile auch auf der Bank.
Ja, hardest thing in hockey is consistency, und das ist nun mal so. Es ist das Schwierigste in unserem Spiel, konstant zu sein. Wenn die Dinge gut laufen, da holst du jetzt angesprochen, dann ist er öfter härter draufgefahren, um die Latte eben hochzuhalten. Es liegt im Naturell unserer Menschheit, denke ich einmal, den bequemen Weg zu wählen, wenn sich der auch gibt. Und was ist, wenn die Dinge gut laufen? Ja, vielleicht gibt es einen einfachen Weg, zum selben Resultat zu kommen. So einfach ist dann Hockey auch nicht. Weil dann stößt du in der nächsten Runde auf ein Desperate Team und auf einmal, oh. Und ich sage immer, es ist leicht, die positiven Erlebnisse zu verlieren. Es ist sehr schwierig, sie wieder zurückzugewinnen. Und da ist meine große Aufgabe, die Dinge zu adressieren, die so schnell wie möglich eine Reaktion erzeugen in der Mannschaft, damit wir hier die Kehrtwendung schaffen. Und 5 Spiele sind für meinen Geschmack viel zu viel. Und da kann man nachher wieder reflektieren und sagen, what the fuck? Hätte ich vielleicht früher drauf fahren können oder ein bisschen schärfer sein können. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer, und vielleicht bin ich das nächste Jahr dann wieder um ein Stück schlauer. Ich sage noch einmal zur Consistency. Es ist genau das, was Winning Teams verstehen. Sie verstehen, was macht sie erfolgreich. Und sie halten an dem fest. Und wenn sie von dem abkommen, dann fallen sie genau auf das zuerst zurück und brauchen oftmals keine Hilfe vom Coach, sondern finden einen Weg zurück als Mannschaft, halten sich an dem fest, und auf einmal passieren gute Dinge und sie kommen schneller wieder in die Spur. Also nochmal, wir haben Arbeit vor uns, weil 5 Spiele sind zu viel für mich.
Vor allem, weil es seit diesen 5 Spielen natürlich auch ein bisschen auf die Rollercoaster-Ride ging. OT-Win, Win, Loss, OT-Win, Win, Loss. Also gesetzte Serie würde morgen ein OT-Win folgen und am Dienstag gegen Villach ein Win. Schauen wir mal, ob es so weit kommt. Einer, der dort sicher Unterschiede machen wird, das ist Brian Lebler. Heute leider nicht hier, Coach. Wir haben in Erwartung, dass wir auch beide mit ihm sprechen dürfen, viel über ihn gesprochen und dass es ihn ausmacht, nicht nur als Träger des ikonischen Cs bei den Steinbach Black Wings Linz, sondern auch als All-Time-Leading-Goalscorer, als einen der besten Scorer, die wir jemals gesehen haben. Und da ist es natürlich auch perfekt, dass du in der Leitung bist und ein klein wenig darüber plaudern kannst. Führt die Liga so ganz nebenbei aktuell wieder mal in Treffern an. Brian Lebler mit 36. Wie nimmst du seine aktuelle Saison und in Wahrheit auch dieses, nennen Sie es mal, Lebenswerk wahr?
Well, er ist ein Naturtorjäger, und das ist klar. Ich habe auch viel, sehr viel Tor geschossen. Und ob sein Weg war so wie meine, das kann ich nicht beantworten, aber sehr wahrscheinlich. Ich bin aufgewachsen, Hunderte, Tausende Schuss, jeden Woche, jedes Monat, ob es Ballhockey war oder Schießen gegen die Bande, Tausende Schüsse, okay? Und jetzt ein bisschen Naturtalent auch dazu. Leibler hat sicher sein Leben auf halben Scheiben geschossen. Er hat trainiert sicher stundenlang. Er ist groß. Er ist stark. He's got a quick release. Das bedeutet, er braucht nicht viel Zeit zum Schießen. Okay? Und das ist seine Geheimnis. Er schießt hart, aber er schießt quick. Und oft die Tormann ist nicht bereit für diese schnellen Schüsse. Und er ist ein Torjäger. Und ich habe euer mit Phil geredet einmal. Ich habe Leibler gesehen gegen Salzburg. Und er war am meisten einer von den besten Spielern, nicht weil er ein Tor geschossen hat, weil er war wie sein Eislaufen war. Es ist ob er war in Topform. So lang er in Topform bleibt, er kann sicher bis 40 spielen, weil er ist ein Naturtorjäger. Er weiß, wie es geht und er weiß, wo er stehen muss.
Diese Frage gestellt und auch dieses Thema angeschnitten, weil als Brian Leibler mir dann heute leider absagen musste, haben wir gedacht, okay, soll ich diesen Programmpunkt jetzt komplett kübeln oder werden wir es trotzdem einspielen und trotzdem drüber reden? Ich hatte diese Tage nämlich das große Vergnügen, mit dem Linzer Meistertrainer, mit Rob Daum, ein klein wenig das Liga-Geschehen zu sezieren. Und wir heben uns diese Folgen bei Winter Day Hockey O'Clock für den International Break auf, also in der ersten Woche des International Breaks, wo auch das Nationalteam dann zugange sein wird, sprechen wir ein klein wenig über die Contender, nennen wir es mal. Dort haben wir auch ein wenig die Steinbach Blackwings Linz seziert und in der zweiten Woche, bevor es dann wieder losgeht mit dem Schlussspurt im Grunddurchgang, werden wir dann über die Teams sprechen, die sich nach der Decke strecken müssen. Es ist immer wieder spannend, mit Rob Daum sprechen zu dürfen, und im Rahmen unserer Konversation sind wir dann auch bei Brian Leibler hängen geblieben und würde es euch gerne zeigen, aber das schöne Konterfei von Greg Holst schmückt aktuell diesen Bildschirm, deswegen müsst ihr es jetzt hören. Aber ich durfte mich mit Rob Daum über Brian Leibler unterhalten und dabei hat er Folgendes, für mich extrem Beeindruckendes, und da werden wir dann nachher darüber auch sprechen, zu Protokoll gegeben. Brian Leibler, the all-time leading goal scorer. You coached him as the all-time winningest head coach in the league. How amazing is it that he's still doing it at, I think at the tender age of 36 now?
It's incredible. I say it's incredible, but I'm not surprised, because nobody shoots the puck better than Brian. Nobody has a quicker release better than Brian, or quicker release than Brian. He's in good shape. He's not the greatest skater in the world, so he hasn't lost a step because he doesn't have one to lose.
Yeah.
But I mean, he always gets there, and he finds a way to get into open spots. And nobody shoots it. Nobody gets rid of it better than he has. Max Reverding is another guy that shoots a little bit like Brian, not to the same level, but he has a quick release. And that's, so I'm not surprised, but it is amazing that he's still keeping it going at the age that he is.
If there's a minuscule chance that Brian Leibler is watching this right now, sorry, Brian, no offense about not losing a step, because he gets the job done. And that's what it's all about. And what I was always wondering, because there is some competition in terms of the best shooter in the league, and we've openly wondered about it on air the other day, if Matt Fraser might give him a run for his money. No?
No.
It's Brian Leibler?
Brian Leibler is, you say, I coached him in Linz for all those years. He's one of the top five guys I've ever met in the league, as a person. Not in the league, in my entire career of coaching.
Wow.
Over 40 years, he's in my top five. As far as the quality of individual he is, you compare that with, you combine that with his ability to play, his leadership, his attitude, he's in my top five.
Und auch wenn ich mich immer und immer wieder wiederhole in dieser Hinsicht, ich mag es, wenn große Spieler, Trainer, Persönlichkeiten über andere große Spieler, Trainer, Persönlichkeiten sprechen, weil sobald das auf Augenhöhe ist, kriegst du wirklich diesen Mutual Respect, den es dann oft gibt, oder auch manchmal nicht, und auch dann hat das seine Gründe. Und wenn Rob Daum sagt, einer der Top 5 Spieler unter den vielen Hunderten, die er im Laufe seiner Karriere gecoacht hat, Dann will das was heißen. Und das heißt auch für euch als Fans der Steinbach Blackwings Linz, schätzt euch glücklich, dass das euer Kapitän ist und dass der mit 36 immer noch weiß, wo die Hütte ist. Weil wir Rob Daum gehört haben, ihr werdet ihn dann am 5.2. und am 12.2. auch sehen können. Da werden diese Folgen auf YouTube online gestellt. Und allein die Tatsache, dass ich es in den ersten 10 Minuten der ersten Folge geschafft habe, ihn de facto zum Weinen zu bringen, ist vielleicht ein kleiner Cliffhanger, um den einen oder anderen von euch, es war nicht wegen mir, ja, also es ist, muss man vielleicht dann auch abstecken, aber ist vielleicht ein kleiner Einschaltimpuls, so es euch denn interessiert. Brian Lebler, wie ist das in der täglichen Arbeit mit diesem Consummate Professional? Muss man dem noch was sagen? Gibt es irgendwie so Dinge, wo auch du da versuchst, irgendwie nudge him into the right direction, oder macht er eh alles richtig? Oder ist es das genaue Gegenteil und Rob war nur lang genug nicht mehr in der Kabine und du musst ihm die ganze Zeit irgendwie hinten nachhirschen und sagen, hey, Brian hier und Brian dort? Okay.
Also Goalscorer normalerweise, und das trifft beim Brian sehr wohl auch zu, um jetzt deine Frage zu beantworten, macht er alles richtig, sind schon sehr fokussiert, auf der einen Seite von der Scheibe, und manchmal verlieren sie auch den Fokus auf der anderen Seite von der Scheibe, und hier ist es vielleicht meine Aufgabe, sein Spiel zu komplettieren und wissentlich ihm auch die eine oder andere Freiheit zu geben, in unserem Rahmensystem, um die eine oder andere Möglichkeit vorfinden zu können, Kapital schlagen zu können. Wow, so habe ich es noch nie ausgedrückt.
Nice.
Weißt du, was ich meine?
Ja. Yeah.
Okay, und nochmal, ich bin täglich am Dazulernen. Mein Coaching-Kollege, mittlerweile in Iowa Wild, Brad McLean, mein früherer Mitspieler, hat mir eines gesagt, was mir immer hängen geblieben ist: die besten Spieler wollen gecoacht werden. Somit jetzt zu sagen, nein, Brian kann ich jetzt komplett in Ruhe lassen für 48 Spiele und weiß nicht, wie viele Playoff-Spiele. Ich glaube, dass es ein Fehler ist. Ja, auch die besten Spieler wollen sich im Video sehen, wollen Feedback haben von den Coaches und wollen wissen, wie sie gewisse Situationen besser machen können. Ich werde ihm Brian wahrscheinlich nicht erklären können, wie er sein 24. Tor schießt. Das weiß er besser als ich. Ich kann ihm vielleicht helfen, wie er zu Raum und Zeit kommt in der offensiven Zone. Und ich kann ihm helfen, wie er mir vielleicht verhilft, das eine oder andere zu vermeiden, indem er seine bessere Position in der Defensive einnimmt. Was natürlich für unser Kollektiv wichtig sein wird. Also hier sehe ich meine Aufgabe im Coaching. Wir haben miteinander gespielt. Wir haben eine engere Verbindung als manche andere in der Mannschaft. Wir waren Linemates und haben eine Meisterschaft miteinander gewinnen können. Das heißt, uns verbindet mittlerweile sehr, sehr viel. Und er muss für mich der verlängerte Arm sein in dieser Kabine. Und da verlange ich ihm auch schon sehr, sehr viel ab, weil das einfach eine extrem wichtige Aufgabe ist für uns als Coaching-Staff, für uns als Kollektiv, dass er mit der Message, die wir haben, nach außen fährt und das in der Mannschaft auch repräsentiert. Er ist natürlich nicht alleine, er ist umgeben von einigen Leadern in unserer Mannschaft und auch von einem seiner Mitspieler, von Sean Collins, der extrem viel Arbeit verrichtet in dieser Linie, damit er sein Spiel spielen kann. Das darf man nicht außer Acht lassen. Viele sehen in Colin nicht als diesen Spieler, der ihn vielleicht in diese Positionen bringt, aber der definitiv sehr, sehr viel Möglichkeit für ihn gibt, seine Offensive bereitzustellen und weniger sich auf die Defensive konzentrieren zu müssen. Und das darf man nicht außer Acht lassen.
Noch zwei Fragen. Eine an dich, Coach, und das möchte ich auch immer wieder anführen und auch immer wieder, um zu illustrieren, was sich binnen weniger Jahre verändert hat, dass wir beide als Berichterstatter gemeinsam beginnen durften. Das war während Corona, das war aber auch während einer ganz schwierigen Zeit für das Linzer Eishockey. Jetzt hier zu sitzen, das zu sehen, morgen den Hexenkessel Linzer G-Eisarena zu sehen, wie sich das Linzer Eishockey wie ein zartes Pflänzchen, so hast du das formuliert, dass man nie gegossen hat und dass man jetzt wieder beginnen muss zu gießen, auch weiterentwickelt hat. Das, was wir 2020, 2021 miterleben mussten und auch die Folgesaison, das, was wir jetzt sehen, Beschreib mal diesen Unterschied aus deiner Sicht.
Ich wollte ganz genau über das reden. Erstens zurück als Coach. Ich habe etwas gelernt in meiner Coaching-Laufbahn. You have to love your players and they don't have to love you back. This is so wichtig. Und sie müssen respektieren, wenn du bist hinter ihrer Ärsche, dass sie müssen arbeiten, weil jeder Spieler hat 15 oder 15% mehr, was er bringen kann. Am Eis und im Trockentraining und alles. So this is the job for my coach. You love your players and they don't have to love you back. Zurück zu der Geschichte mit Linz. Ich habe erlebt, Fila gegen Linz für fast 9 Jahre in meiner Coaching-Karriere mit Fila. Jedes Spiel in Linz oder in Fila, das war wie ein Derby. Ich glaube, wenn wir diese Jahre in Linz gespielt haben, wir waren gehasst, aber auch, ich glaube, geliebt, weil es war Emotion pur, die Spiele waren immer super. In der Saison oder im Playoff. So, wenn du denkst, so wie du gesagt hast, Martin, vor 3 Jahren, 3,5 Jahren, Linz Eishockey war am Boden, in a crisis. Und jetzt kommt Phil Lucas und sein mit Zugs und mit Baker. Und die Leute müssen wissen, erstens, wie viele Leute sind bei dir heute in dieser Halle hier?
Ja, warte mal ganz kurz. Wir drehen jetzt einfach mal um. Ja. Das sieht jetzt für die Leute ein bisschen komisch aus. Aber du kriegst jetzt diese Perspektive und die Leute sehen sich selber.
Wow, okay. Das ist gut für diese Zuschauer. Ich sage dir ganz ehrlich, okay? Und das hat angefangen vor 3 Jahren mit Phil Lucas. In einer Stadt, wo er und seine Familie wohnt. Und er übernimmt diese Rolle. Das ist so verdammt schwer. So Hut ab zu Phil, Pinker und Suchse, was sie erreicht haben. Ich glaube, dass Phil mochte sehr gut. Er war ein sehr guter Spieler, ein ehrlicher Spieler. Sein Charakter war super. He was a team player. Ich glaube, er versucht, das in jeder Spieler zu bringen in seine Mannschaft. Und es ist ein großer Lob für Phil, was er erreicht hat in seiner Heimat. Und so wie du siehst, morgen ist ein Full House gegen Ljubljana und sie sind auf einem super Weg. So, drei Eishockey ist back. It's on the map in Linz. Und gut ab zu Phil Lucas.
Das Witzige war ja, als Rob Daum das über Brian Lebler gesagt hatte, habe ich das Greg Holzen gleich geschrieben und dann haben wir uns über unsere Top 5 ausgetauscht und wir ticken sehr ähnlich und ich habe dann meine Top 5 Spieler, mit denen ich als Berichterstatter zu tun haben durfte, auch genannt. Spoiler Alert, du bist auf der Liste. Entsprechend, es ist spannend, wenn man sich mal so überlegt, mit welchen großen Eishockey-Persönlichkeiten man zu tun haben durfte all die Jahre und welche Namen dann aber immer und immer wieder auch in anderen Runden genannt werden. Das ist dann schon ein Indiz dafür, dass man es nicht ganz so schlecht gemacht haben dürfte, wenn dein Name immer wieder genannt wird, wenn der Name von Greg immer wieder genannt wird, wenn viele andere immer und immer wieder in denselben Kreisen von den Leuten auch erinnert werden. Und das ist ja auch das Schöne am Eishockey. Das ist so auch meine Philosophie. Man muss ein klein wenig wissen, wo man herkommt, um zu wissen, wo man ist und wo man hin will. Und man braucht genau solche Leuchttürme, jetzt habe ich Michi Geltner schon Leuchtturm genannt und dich auch. Ja. Überlegen wir dann, was noch größer ist. Aber man braucht genau solche Menschen, an denen man sich orientieren kann. Und glaubt, dass das in Linz aktuell keinen besseren auch Coaching-Staff geben kann. Und wir erwähnen auch nochmal Matej Hočeva dazu, der dieses Schiff auf Kurs hält, nämlich dorthin, wo es hingehört. Hoffentlich dann in den nächsten Jahren auch wieder in Richtung Halbfinal. Und dann vielleicht auch mal mit so einem Magic Carpet Ride in Richtung Finale. Ich formuliere es immer so, wie es, auch wenn es mir die Leute nicht glauben, und ich werde nie vergessen, wie bei der Halbfinalserie vor 2 Jahren in Bozen von einem Linz-Fan, und es war eine Dame angesprochen worden ist, aber so zu den Bozen halten hätte es jetzt nicht müssen. Und mir ist eigentlich relativ wurscht, wer Meister wird. Das war halt irgendwie Overtime und spektakulär. Und ja, Gäsli hat ein tolles Play gemacht und Bozen ist es weiter. Mir ist wirklich völlig egal, wer Meister wird. Aber wenn ich es versuche runterzubrechen, es gibt Städte, wo du weißt, ein Titel würde wieder mal gut tun. Und ohne jetzt weiter Druck auszuüben.
Mir tut er eher gut tun.
Es wären schon ein paar Jahre, aber auch in Villach. Und über die Villacher werden wir als nächstes sprechen und wann es dann dort vielleicht wieder mal so weit ist. Aber und man hat es jetzt auch gerade wieder gemerkt, die Phil Lucas vielleicht nicht ganz so intensiv kennen und nicht ganz so oft das Privileg haben, on and off the records mit ihm zu sprechen, das ist einer der lustigsten Menschen, die es gibt. Und was mir aber aufgefallen ist, als Coach musst du wahrscheinlich auch dieser Hard-Ass sein und auch ein bisschen seriöser sein. Aber Eishockey, wir alle beschäftigen uns mit einem Spiel, das in den meisten Fällen erwachsene Männer spielen. Und die spielen ein Spiel für Geld. Natürlich gibt es Siege und Niederlagen und dergleichen, aber es stirbt hoffentlich meistens niemand. Und das ist irgendwie so die Absurdität, dass wir Menschen dabei zuschauen, wie sie ein Spiel als Beruf ausüben und wir uns so viele Tage, Stunden, Wochen damit beschäftigen, weil sie am Ende fucking Spaß macht. Und wenn ihr dann den ganz seriösen Phil vor dem Linzer Mikrofon sehe mit den Pre-Game-Interviews und den Post-Game-Interviews, was ist der Zeitpunkt oder wo ist der Zeitpunkt, wo du das letzte Mal sagst, boah, da habe ich jetzt richtig Spaß gehabt? Außer hier.
Ja, das ist fun, ja. Das ist immer für mich Freizeit. Aber bevor ich da jetzt auf deine Frage antworte, möchte ich schon sagen, bei mir dann jetzt natürlich schon sehr viele Nettigkeiten ausgesprochen worden sind und ich bin der ich bin aufgrund der Leute, die mich geprägt haben und das sind natürlich meine Eltern, mein Bruder, aber natürlich auch, man darf nicht vergessen, der Holste war mein U20-Coach und der Holste war mein Coach im Herren-Nationalteam und ich habe meine Erlebnisse gehabt mit Holste und ich war manchmal aus der Spur, weil ich jung und wild war. Na, Holste hat damals schon gewusst, wie man mit solchen Leuten kommuniziert und hat die Message ganz klar rüberbracht. Und hätte ich solche Messages nicht gehabt, wer weiß, wie ich abbogen wäre. Und somit bin ich sehr, sehr dankbar natürlich über diese Worte, die ich heute Abend höre. Aber ich bin vor allem sehr dankbar über diese Guidance, vor allem auch von den Leuten, die ich angesprochen habe und auch vom Holste. Also danke vielmals. Deine Frage war nochmals...
Ich lass
wann habe ich das letzte Mal Fun gehabt? Wann habe ich das letzte Mal Spaß gehabt? Weißt du was, mein Sohn ist 11 Jahre alt und spielt Eishockey. Und ich gebe ihm eigentlich jeden Tag drei Sachen mit. Work hard, have fun, be a good teammate. Und ich glaube, das sind drei Sachen, an die ich mich selber versuche zu halten. Täglich. Ich bin zwar kein Teammate, aber ich bin ein Coach und trotzdem bin ich Teil des großen Ganzen und versuche ein guter Kollege und Mitarbeiter bzw. ein guter Coach für die Jungs zu sein, der Beste, der ich sein kann. Und natürlich an harter Arbeit darf es nicht scheitern, weil das ist das Erste, was ich von den Jungs auch fordere und auch von meinem Staff. Und ja, have fun. Und natürlich kommt der Spaß oftmals nicht ganz so groß wie die Arbeit, wie der Arbeitsaufwand und wie be a good teammate. Aber wir haben Spaß. Wir haben Spaß an der Sache und winning is fun, oder? Weil gewinnen ist immer mehr Spaß, sage ich einmal, als Niederlagen erreichen, obwohl wir aus den Niederlagen mehr lernen. Das haben wir im letzten Gespräch gelernt. Aber wir haben Spaß. Aber natürlich, glaube ich, wird die Zeit kommen, wo ich dann wieder Spaß haben kann. Wenn ich 4-6 spiele, dann kann ich keinen Spaß haben. Jetzt ist nicht gerade Zeit für die große Garde. Jetzt ist Zeit für die Mannschaft hier zu sein, die Mannschaft bestmöglich vorzubereiten. Und jetzt ist get to work. Und die Zeit wird kommen, wo wir unseren Spaß haben und hoffentlich im Rahmen gewisse Anlässe und Erlebnisse gemeinsam mit euch und dann ist es wirklich so, dann bin ich nicht der immer die Falte zwischen die Augenbrauen hat, sondern dann bin ich der locker lassen kann und das eine oder andere Gespräch habe und alle Fragen gern beantworte und sicher das eine Seil mehr trinke.
Coach, anything to add?
Yeah, Phil Lucas bei seinen Interviews nach jedem Spiel oder vor einem Spiel, wenn er Hilfe braucht, Er muss nur ein paar von meinen Interviews anschauen. Vielleicht das hilft ihm ein bisschen.
Fucking absolut.
Ich kann mir kein besseres Schlusswort vorstellen. Coach, wir hören von dir in einer Viertelstunde dort dann mit dem vierfachen österreichischen Meister Gerd Prohaska. Phil, immer wieder großes Vergnügen. Euer Head Coach, meine Damen und Herren. Win today,
Hockey, O'Clock. Dir gefällt Win Today Hockey O'Clock? Dir geht es damit wie über 40.000 Menschen, die Win Today Hockey O'Clock bereits abonniert haben? Dann hilf gerne mit, um langformatigen Eishockey-Talk über die Win Today Eishockey League und andere internationale Ligen noch besser zu machen. Gib dem Podcast eine Bewertung beim Podcast-Provider deines Vertrauens oder schreib eine E-Mail an hockeyoclock101@gmail.com mit Wünschen oder Feedback. Win Today Hockey O'Clock. Eishockey Talk im Langformat und mit Tiefgang. Win Today Hockey
O'Clock. Gerd, wirklich schön, dass du da bist. Es ist jedes Mal wieder Freude, mit dir über Eishockey zu reden und du bist so omnipräsent. Man kennt ihn als Stream-Experten bei einem der nächsten Gegner, der Steinbach Blackwings Linz, als Experte bei den Streams vom IDM Wärmepumpen VSV. Du machst dort einen fantastischen Job. Man könnte fast meinen, du hast schon irgendwie TV-Erfahrung dorthin mitgebracht. Also es ist wirklich sehr beeindruckend, wie du diesen Job interpretierst. Und dann erreicht mich kurz vor Weihnachten eine Nachricht auf Instagram, wo ein Kollege deines aktuellen Teams, Gerd, ist immer noch auf dem Eis, zwar nicht mehr als Goalie, aber dafür, ich glaube, sehr erfolgreich als Feldspieler, wo gefragt hat, ja, sie würden dem Gerd gerne ein Geschenk machen. Und das hat natürlich mit seinen vier ikonischen Meistertiteln zu tun. Was sie denn ihm am besten auf einen Pulli drucken könnten? Und das war in dem Fall sogar eine einsilbige Antwort. Und der Gerd hat dankenswerterweise diesen Pulli auch mitgebracht. Würdest du ihn denn auch anziehen, Gerd?
Ja, also zuerst muss ich einmal dazu sagen, also ich spiele nach wie vor Eishockey. Ich habe früher sehr gesagt, das war eines meiner lustigsten Saisonen überhaupt. Ich bin Verteidiger in der vierten oder fünften Liga in Kärnten. Also vieles drunter gibt es nicht, aber es sind sehr viele Ex-Spieler und die tun mir richtig schwer, als Verteidiger da mitzuspielen. Und wir haben gewichtelt heuer und Wichtelgeschenke sollen immer ein bisschen lustig sein. Und ja, das habe ich bekommen. Vierfach. Also, soll ich es wirklich anziehen oder was?
Wobei, es ist ein ganz gut geheizter Herrinnen, gell? Also, gibt es diesen Pulli in Serie? Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt irgendwie die Prohaska-Holics gibt, die sagen, den Vierfach-Pulli, den hätte ich auch gerne.
Gibt's nicht zu kaufen? Noch nicht, aber noch. Vielleicht gehen wir in Serie, weiß auch nicht.
Gibt es hier Herrinnen irgendwelche Leute, die noch nicht wissen, wie oft Gerd Prohaska österreichischer Meister geworden ist? Ich glaube, das haben wir letztgültig geklärt. Siehst du, haben wir wieder ein paar von der Landkarte getilgt, wenn man so will. nicht ganz, ja. Ich meine, es gibt böse Zungen, die würden behaupten, er ist nur zweimal österreichischer Meister geworden, weil nur zweimal das nominelle Start.
Martin, man muss sagen, es ist ein Running Gag geworden und das gehört genauso zu mir wie alles andere. Deswegen, ich finde es sehr lustig und ich hoffe, ihr auch.
Formulieren wir es anders. Kennen alle die Geschichten, warum der Vierfache oder die Geschichte, warum der Vierfache österreichische Meister zum Running Gag geworden ist? Auch da nur nicht. Das ist fantastisch. Ja. Hatten wir damals eine gute Abdeckung mit den Geschichten der Servus Hockey Night. Das war wieder lang, ohne einen weiteren Gast zu begrüßen, der viel mit dir zu tun hatte, du viel mit ihm. Coach, einmal mehr schön, dass du dich in der Winter Day Hockey O'Clock Leitung befindest. Schön, dass du dir auch für den Talk mit Gerd Prohaska Zeit nimmst.
Oh, vielen Dank. Ich bin zurück. Aber die Pause war nicht 15 Minuten, es war sicher 25. Hast du ein paar Bier gehabt,
ne? Ja, Gerd hat...
Zwei kleine Bierhäuste.
Gerd hat ein bisschen getrödelt.
Pro, eine von meinen Lieblingsspielern, right there, Gerd Prohaska.
Ja, jetzt schon, aber damals nicht.
nicht immer. Hey, ich habe eine kleine Geschichte, Mark.
Her damit. Weißt du was? Warte noch ganz kurz. Wir würden nämlich, Coach, warte noch ganz kurz. Wir würden nämlich gerne mit Linzer Bier auf den 200er anstoßen. Tassen hoch da bitte auf euch. Und Coach, wo ist dein Bier? Es ist Nachmittag, das ist offiziell erlaubt. Kannst du dir ein Bier reichen lassen?
Okay, hang on, I'll get a Heineken. Vielleicht, hey, nicht vergessen, ich brauche 6 Linzer Bier, wenn ich zurückkomme.
Mindestens. Da kann man schon was einfädeln. Liefert, ist der Peter hier, liefert die Linzer Brauerei nach Montreal? Cheers, boys. Gibt's da keiner? Ja, okay. Naja, Coach. Cheers. Auf euch, auf dich.
Auf dich und natürlich auf die Linzer Fans. Da habe ich meinen ersten richtigen Meistertitel gefeiert. Nicht mit euch, aber bei euch. Also alles Gute.
Coach, your stage.
Martin und ich habe überlegt, ich glaube, es war letztes Jahr, ich habe einen Trainerjob-Angebot gehabt. Auf einmal sitze ich daheim und der Telefon klingelt und da ist, I said, wer ist da? Seeker, oh, er war gut bei Namen. A Haufenbier Seeker. Greg, wir brauchen einen Trainer, du bist unser Mann. Ja, es war Herr Podaski. Er hat ein Angebot gemacht, die ganze Mannschaft hat gesungen hinter.
Ja, das war die Weihnachtsfeier der Lenthafen Silüben, ja.
Ich habe lange überlegt. Noch 6 Jahre zusammen, du hast nicht genug von mir gehabt, angeblich.
Das war der Alkohol, Greg.
Was ihr sehr schnell herausfinden werdet, ihr habt Phil Lucas als einen der witzigsten Menschen bezeichnet, der sich aber in manchen Situationen zurückhält, vergesst es beim Gerd. Da gibt's keine Gnade. Eine meiner Lieblingsgeschichten, und die wird auch in seiner Serie zum Besten gegeben, ist, wie er Niki Patrick Traumasalbe in die Eishockeyhose geschmiert hatte und der sich dann mit Brennen im Genitalbereich irgendwann in die Badewanne setzen musste, dass er den Schmerz auch wegbekommt. Also mit keine Gnade, das ist wortwörtlich zu verstehen. Und wir kommen vielleicht auch nachher noch zu dieser Serie und all diejenigen, die den Winter Day Hockey Clock Podcast vielleicht nur wegen der Serie über die Lukas-Brüder kennen oder jetzt im Sommer durch Raphael Rotter oder vielleicht noch gar nicht so gut. Einerseits hilft es total, wenn ihr abonniert und liked wie die Wilden. Andererseits gibt es eben diese Serie 4, die wir im Sommer 2023 aufnehmen durften, wo wir über diese 4 österreichischen Meistertitel, also jede Folge einen Meistertitel gesprochen haben und aber auch über viele Sachen drumherum. Und Coach, da frage ich jetzt dich einmal, weißt du oder kennst du den Weg des geringsten Widerstandes, diese Wendung, dieses Wortbild, wenn jemand den Weg des geringsten Widerstandes nimmt? Ich glaube, the path of the least resistance.
Das hast du, ja, du hast mich früher gefragt, aber na, das sagt mir nichts.
Okay. Wenn jemand den Weg des geringsten Widerstandes wählt, dann strengt er sich nicht unbedingt an. Und wie das bei all diesen großen Serien ist, die ich in die Wege leite und auf die mich dann auch vorbereite, versuche ich dann immer bei Weggefährten gleich mal nachzufragen, wie war der, gibt es eine lustige Episode? Und wir werden nachher noch zu einem der besten Geschichtenerzähler in der Geschichte von Winter Day Hockey O'Clock kommen, nämlich Markus Peintner, der Fantastisches über jeden Menschen, mit dem er, glaube ich, nur peripher zu tun hatte, zutage fördert. In Gerd Prohaskas Fall habe ich das Netz ein klein wenig weiter gespannt und auch ausgeworfen und bei Nate DiCasmiro angedockt. Er ist mittlerweile Co-Trainer der Moser Medical Graz, nennt den einen als hochdekorierter Trainer und auch Eishockeyspieler und der war gemeinsam mit Gerd Prohaska an der St. Cloud University. Und das geht jetzt raus an all diejenigen, die diese Serie 4 noch nicht gehört haben und vielleicht einen Vorgeschmack auf das bekommen möchten, was Gerd Prohaska ausmacht, was ihm widerfahren ist, wie er bestimmte Sachen gesehen hat, wie er von anderen gesehen worden ist und das spielt der Weg des geringsten Widerstandes eine Rolle. Nate DiCasmiro hat eine Geschichte nämlich mitgebracht über Gerd Prohaska an der St. Cloud State University. Ich würde mal vorschlagen, wir hören mal kurz rein und dann plaudern wir drüber.
Yeah, a story about Gerd. I actually was thinking about, you know, some G-rated stuff and I do remember one time, actually, well, you know, it was our first year, our freshman year at college and we were actually sitting in the cafeteria and just talking. It was earlier in the year. Talking about classes and what our classes were, how are things going, and we got to Gert, and Gert was saying how he was taking German class, and we're like, but you're from Austria, like that's, you know, your first language. He kind of started laughing. He's like, I know. Apparently, he was sitting in the class. I guess the German teacher was actually an American, just obviously fluent in German, and the teacher was teaching the class, and I guess Gert kind of corrected her a couple times, and she asked where he was from. He said Austria. So I guess he had to do a paper on Austria and got an automatic A in the class. So I thought that was kind of funny, the fact that he actually sounds like he knew more than the teacher knew. So, and they let him into German class.
für all diejenigen, die des Englischen vielleicht nicht ganz so mächtig sind, Gerd Prohaska spielt durchaus erfolgreich. Oder spielt
das
sich.
Das ist eine Lüge.
Ja, das war
tatsächlich. Absolut unerfolgreich, aber es hat Spaß
gemacht. Das war wirklich
ein Jahr in College, ja.
Kommt an ein US-amerikanisches College, da darf man nicht nur Eishockey spielen, sondern man sollte auch studieren. Und warum nicht als Deutschsprachiger in den USA das Fach Deutsch belegen? Gerd Prohaska hat das natürlich getan, hat völlig überraschend, für einen Kärntner tatsächlich, die besten. Es sagt der Vorarlberger, das darf nur der Vorarlberger sagen, weil wir sitzen da beide im Glashaus. Ja, das ist, bekommt völlig überraschend die Bestnote und natürlich hat sich Nathie Casimiro darüber gewundert, dass ein Deutschsprechender in Nordamerika auch Deutsch als Kurs belegen kann. So im Nachhinein, würdest du es jetzt anders anlegen oder würdest du noch mehr Deutschkurse belegen?
Ich würde überhaupt das Hauptfach Deutsch nehmen, Deutsch studieren.
Ja, genau.
Naja, aber es war, ich habe eigentlich immer irgendwie geschaut, dass alles recht locker geht und so war irgendwie meine Eishockey-Karriere, zwar nicht immer locker, aber ich habe eigentlich nie den Plan gehabt, dass ich Eishockey-Profi wäre. Das hat sich so irgendwie ergeben und im Podcast, ich habe mir das dann selber einmal angehört und es ist alles so irgendwie so passiert und ich wollte eigentlich nicht wirklich Eishockeyspieler werden und im Endeffekt ist es dann passiert und natürlich habe ich dann auch gelernt, Profi zu sein, zu trainieren, hart zu trainieren und aber es ist mir sehr vieles sehr leicht gefallen, irgendwie passiert und die Deutschklasse ist mal irgendwie passiert.
Es sind fantastische 4 Folgen. Wer sich das irgendwann mal während einer Autofahrt zu Gemüte führen möchte oder auch gerne bingen bei einem Spaziergang, so habe ich mit dem Podcast von Matze Bicke angefangen, Pandemie, nichts zu tun, hörst du was an, wo dich ein paar Stunden mal auch weg von Bildschirmen bewegen kannst und deswegen ist mir diese Audio-Only-Komponente in vielen Momenten und Bereichen auch so wichtig. Es sind tolle Geschichten drinnen, aber Coach, es war bei Gerd Prohaska nicht immer nur der Weg des geringsten Widerstandes. Wir haben sehr ausführlich darüber gesprochen und wäre deine Nachricht damals oder das, was du mich wissen hast lassen, und ich dann auch Gerd vorgespielt habe, noch eine halbe Minute länger gegangen als die, ich glaube, 2,5, 3 Minuten. Er wäre heulend wie ein Schlosshund vor mir gesessen. So war es tatsächlich nur wässrige Augen. Dieser Weg des geringsten Widerstandes, der eben nicht genommen werden konnte, am Weg zum wahrscheinlich wichtigsten, ikonischsten Meistertitel, dem letzten der Villacher 2005, 2006. Wie blickst du auf diese Saison? Wie blickst du auf die Höhen und Tiefen und vor allem auch dieses Finale zurück?
Well, nicht nur das Finale, wenn ich denke, mein erstes Jahr 2002, 2003, meine zwei Tormänner waren Prohaska und Kirschbaum. Und wir haben einen schlechten Start gehabt, weil ich wollte offensiv spielen und ich habe schnell gehört, dass Defense wins. Und ich weiß, dass Prohaska und Kirschbaum aber nicht sehr glücklich über meine Entscheidung. Lieber gebe ich 6-5 wie 2-1. So anyway, ich habe es überlebt, fast gefeuert, aber wir haben das Finale erreicht. Ich sage nur diese Geschichte, weil nach der Saison Kirschbaum, es hat ausgeschaut, dass sein Spielerkarriere war vorbei. Und ich habe ein Gespräch mit ihm gehabt, warum machst du nicht Goalie-Coach? Und so hat es angefangen mit Marcus Kirschbaumer als Goalie-Coach für Gerd Prohaska. Und für die nächsten 5 Jahre, wir haben eine super Arbeit gehabt. Und natürlich in 2006, was passiert ist natürlich unglaublich. Das werde ich nie vergessen. Und wenn Bousquet diese Tor geschossen hat, in Overtime gegen Salzburg. Die Mannschaft sind alle zum Bousquet gegangen. Kirschbaum war bei Prohaska. Und ich bin zu Prohaska gelaufen. Ich sagte, Kirsch, gib mir eine Minute. Ich gehe unter auf mein Knie. Und Gerd Prohaska hat etwas zu mir gesagt, das ich werde nie vergessen in meinem Leben. Ich sagte, Coach, thanks for believing in me. Und diese Worte werde ich nie vergessen. Und deswegen haben wir eine Connection. Bis dieser Tag, 6 gute Jahre zusammen gearbeitet. Manchmal ein bisschen hart, aber hat super gearbeitet. Und ich habe gewusst vom ersten Tag an, konnte einer von den besten Tormänner sein, in Österreich, wenn nicht weiter. Und hat es geschafft. Und ich bin sehr froh für ihn. Und natürlich, dieser Meistertitel war absolut ein Traum.
Das ist der Punkt, wo ich immer ein bisschen emotional wäre. Das ist eines seiner größten Stärken, glaube ich. Und rückblickend war sie, dass du einen enorm großen Anteil an meiner Karriere gehabt hast. Die Stärke von Greg Holst war, dass er in Spieler wirklich geglaubt hat, an Spieler geglaubt hat, dass er sie besser gemacht hat und dass er ihnen Vertrauen geschenkt hat. Das hat bei jungen Spielern angefangen, denen er immer wieder vierte Linie, damals war das noch nicht so, dass man mit vierte Linien gespielt hat, der hat immer wieder diese Gitterlinien damals mit Nicky Patrick mit 16 Jahren schon reingehaut. Die haben an ihn geglaubt, aber auch bei mir. Ich kann mich erinnern, ich habe davor ein sehr hartes Jahr gehabt, dann ist der Greg zu mir gekommen und hat gesagt, hey, du kannst der beste Tormann der Liga sein, du musst es nur aufs Eis bringen, du kannst das. Und das waren einfach, ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich über sowas rede, weil das einfach, dieses Meisterjahr war für mich ein extrem schweres. Ich habe da so, also alles unter das Eishockey untergeordnet. Ich habe kein Bier getrunken, ja, und ich trinke das normalerweise relativ gern, aber ich habe kein Bier getrunken oder kaum, extrem viel an mir gearbeitet. Und im Endeffekt, als wir dieses Tor geschossen haben, dieses Meistertor, alle sind zusammen und haben gefeiert. Ich bin eigentlich nur zusammengebrochen. Ich habe gebläht wie ein kleines Kind. Und das war so viel Druck, der da von mir abgefallen ist. Und ja, das werde ich eigentlich nie vergessen. Kersch ist zu mir gekommen und der Holsti. Und ja, das macht es eigentlich aus, wenn man zurückblickt an einer Karriere, an 15 Jahre Eishockey, Profi-Eishockey. Das sind diese Momente, die einen dann echt glücklich machen. Und ja, bin nach wie vor sehr stolz, dass du mein Trainer warst und dass du an mich geglaubt hast.
Ja, thanks, Bro. Schöne Zeit, meine Freunde. Schöne Zeit. Und ja, ey, nicht vergessen, du bist nicht die Einzige, was geweint hat.
Ja, du bist der Holzsuse, das wissen wir.
Wenn wir uns schon in dem Rahmen befinden, und ich möchte nochmal darauf hinweisen, diese Serie, auch mit vielen Wortspenden von Greg, großartig. Sie heißt 4. Auch Greg Holst hat eine Serie bekommen im vergangenen Jahr, anlässlich seines 70. Geburtstagsjahr. Dieser Mann, man würde es in keiner Faser seines Beings irgendwie spüren, dass der bald 71 wird. Wär's, wenn in dem Alter nur halb so viel Energie habe, habe ich alles richtig gemacht. Und diese Freude, diese Leidenschaft und dergleichen, sich das konservieren zu können, das ist eine der ganz, ganz großen Leistungen. Und vergangenen Februar durften wir eine Serie machen, die nannte sich dort 70 in 7, wo wir jeder Lebensdekade von Greg Holst, der seit 50 Jahren schlicht und ergreifend unser Eishockey hier prägt wie niemand anderer, jede Lebensdekade in einer Folge besprechen durften. Man sollte des Englischen mächtig sein, ehrlicherweise, aber wenn man es vielleicht auch zu Trainings- oder Übungszwecken verwenden möchte, perfekt. Und Coach, wir hatten beim letzten Winter Day Hockey Clock on Tour in Graz eine schöne Occasion, dass eine Englischlehrerin auf uns zugekommen ist und gemeint hat, dass sie diese Folgen selber verschlungen hat und dann auch ihren Schülerinnen und Schülern vorgespielt hat. Also dieser Lasting Impact, das ist schon auch was, wo man dir mal Tribut zollen darf, dass du all den Schmarrn, den ich da an dich herantrage, mitmachst, dass du für alles bereit bist, solange es irgendwie mit Eishockey zu tun hat. Ich glaube, da drehen wir kurz um, ja. This is your ovation, ja? Yeah? Look at this, ja?
Huh? Oh, that's nice. Vielen Dank. Ah, fang ich schon wieder an zum Weinen. Holy mackerel, hey. Vielen Dank. Sehr nett. Dankeschön.
Also es gibt viel zu hören, aber es gibt auch viel zu besprechen und eigentlich nicht mehr ganz so viel, weil der gute Markus Prinz, der schaut völlig verdient und richtig auch schon in den Startlöchern. Gerd, nachdem wir so eine kleine, intime Atmosphäre uns da aufgebaut haben, nenn uns mal die größten Schwachstellen der Villacher, vielleicht gerade aktuell und wie man sie angreifen kann.
Der Panks hat mich da schon gefragt, weil sie fürchterliche Angst haben vor dem Dienstagsspiel, das habe ich schon gehört.
Ist das so?
Ja, der Banks hat dich gesagt, vielleicht machen wir heute den Fight fertig. Wir haben noch eine Rechnung offen, wir zwar. It's not over. Ja, aber es ist wirklich super, ehemalige Kollegen zu sehen und mit ihnen zu plaudern.
Ehemalige
Schwächen der Finger, der Villacher. Ja, Holst, die haben Villacher Schwächen nicht wirklich, oder?
Well, weißt du, was gefährlich ist für Lenz Dienstag? Ist die Fehler sind unberechenbar. Du weißt nicht, was kommt. Die spielen nicht konstant. Manchmal spielen super, schießen 5-6 Tore,
das unterschreibe ich.
Spielen schlampig. So, du weißt nicht, du kannst dich gut vorbereiten, aber du bist nicht sicher, was kommt. Und das ist gefährlich. Und wenn sie spielen gut.
Ja, das ist die Geschichte. Und um es wirklich vielleicht seriös runterzubrechen, nachdem du bei dieser Achterbahnfahrt mit dabei bist und bis zum gewissen Grad lassen sich diese beiden Teams, die Steinbach Black Wings Linz und der EDM Wärmepumpen VSV, insofern gut vergleichen, weil es ist langsam losgegangen. Jetzt wird in Linz, anders als in vielleicht nicht gleicher Trainerdiskussion, vom Stapel gebrochen und dann werden beide aber so richtig hot. Und jede Siegesserie muss irgendwann mal enden und dann sind vielleicht auch alte Fehler und alte Muster wieder eingetreten. Seither stottert es ein klein wenig. Was stottert oder warum stottert es bei den Villachern aktuell im Vergleich zu dieser unfassbaren Siegesserie im Oktober oder eigentlich ausgehend mit diesem Derby-Erfolg? Und warum läuft man dann auch in solche 8-0-Klatschen rein, die besonders wehtun gegen Klagenfurt?
Also Villach hat sicherlich sehr, sehr schlecht gestartet in die Saison. Und ich hätte es ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten, dass sie überhaupt 11 Spiele in Serie gewinnen können. Ja, war sehr beeindruckt, dass sie das geschafft haben. Ich glaube, bei Villach, das ist eine Mannschaft, die enorm offensive Qualitäten hat und sehr, sehr gut offensiv spielen kann. Was immer wieder ein bisschen fehlt, ist meiner Meinung nach das Körperspiel. Also da haben sie sich auch jetzt gegen einen KAC extrem schwer getan. Der KAC hat einfach viel mehr Zweikämpfe gewonnen, viel mehr Checks ausgeführt. Und da hat grundsätzlich jede Mannschaft Probleme, aber auch natürlich Villach. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Das kann man den Trainern der Linzer durchaus mitgeben. Aber bei Villach ist es so, auch wie Holste gesagt hat, sie spielen sehr, sehr schlecht. Du denkst, was ist da los? Da ist keine Energie. Und plötzlich, es kommt ein Tor, es kommt ein Check und plötzlich spielen sie zwei Klassen stärker. Und das ist ein bisschen das Gefährliche für den Gegner, weil du nie weißt, was du kriegst. Aber es ist natürlich auch, wenn man es Villacher Eishockey betrachtet, ein bisschen diese fehlende Konstanz, die auch der Phil Lukas angesprochen hat, die enorm wichtig ist in einem Team. Die fehlt ein bisschen bei Villach.
Coach, wenn du diese Ups und Downs miterlebst und du lebst nach wie vor in Villach, wenn du nicht gerade in Montreal bist oder mit einem bevorstehenden Mexiko-Urlaub, darf man das sagen, dass du bald in Mexiko am Strand liegen wirst? Ist okay, oder?
Ja.
Ja, okay.
Oh, of course.
Es gibt bald Mexiko-Urlaub.
Weißt du, was komisch ist? Du hast mich etwas gefragt, ich war ein bisschen in andere Welt. Ich habe keine Ahnung, was du gesagt hast.
Du warst schon beim Pina Colada, gell?
Ja, es klingt gut, Martin. Danke.
Ja, whatever.
Na, zurück zu Villach.
Das wäre meine Frage gewesen, aber mach du einfach, ja.
Ist nicht so wichtig.
Okay. Zurück zu Villach. Jetzt haben Sie eine große Entscheidung auch mit den Turnen.
Das wäre meine übernächste Frage gewesen.
Und ich habe öfter mit dem Coach geredet, das ist eine schwere Entscheidung, was kommt. Und wenn Sie erfolgreich sein wollen, ich rede nur, was ich sehe und was ich denke, it's defense first. So wie Gerd gesagt hat, sie können Tore schießen, 3, 4, 5, 6. Aber es ist Defense first. Und wenn jeder spielt wirklich, jetzt ist Playoff-Time. Sie haben 7 Spiele noch und morgen sie spielen in Falkirk, was verdammt schwer ist, und dann Dienstag daheim gegen Linz. This is top 6 right here. So it's Defense first. Die Linzer haben 2-1 verloren in Falkirk, so Villach ist gewarnt, was kommt. Aber es gotta be defense first.
Und da vielleicht nochmal der kleine Hinweis dann auch für den 15. Februar, und ich glaube, das ist ein Mittwoch, denn dort wird Rob Daum im Rahmen von Winter Day Hockey O'Clock auch ein klein wenig auf die Villacher blicken, woran es vielleicht krankt oder was man machen muss, um konstanter zu werden. Diese Goalie-Situation, die ist ja doch relativ unique. Bei Jean-Philippe Lamoureux fragen sich viele Beobachterinnen und Beobachter, ist es dieses eine Jahr zu viel? René Svette ist auch eher im Frühherbst der Karriere und man bringt auf einmal einen dritten Mann dorthin, wo es über Jahre in Wahrheit nur ein Gespann gab oder vielleicht mal jemand von unten hochgezogen worden ist und der schon durchaus performt. Wie pikant ist das Handling von so einer Situation und wie würdest du vielleicht auch vorgehen?
Also ich glaube, dass gerade die Nordamerikaner, also Jean-Philippe Lamoureux, Joe Canada, die sind das gewohnt. Da wirst du von der East Coast in die AHL hin und her geschickt. Du kommst zu einem anderen Team. Das ist überhaupt kein Problem. Ich glaube, ich finde es erstens einmal sensationell, wie ein Jean-Philippe Lamoureux mit 40 dann auch performt, wie er mit 38, 39 unglaubliche Saisonen gespielt hat, wenn man bedenkt, oder mit 35 war ich wollte nicht mehr, ich habe diesen Biss nicht mehr gehabt, ich wollte keine Saison mehr spielen, ich wollte diesen Trainingskampf nicht mehr haben und er macht das mit 40 noch immer nach wie vor sehr gut. Ja, er hat heuer schon das eine oder andere Spiel gehabt, wo er nicht so gut gespielt hat und jetzt ist eben ein anderer Tormann da, aber ich glaube, dass nehmen beide, René Svette jetzt würde ich sagen als dritter Tormann, nehmen alle drei sehr professionell und im Endeffekt wird der Beste spielen. Wie es dann zu den Playoffs ausschaut, muss natürlich der Trainer entscheiden, aber Joe Canada ist schon sehr hot und hat schon sehr viel Gutes gezeigt in Villach.
Wir sind ja auch ein serviceorientierter Wohlfühl-Podcast. Ich glaube, dafür kennen auch viele Winter Day Hockey O'Clock. Und es ist vorher User-Frage auch dahergekommen, die jetzt nicht mit dem IDM-Wärmepumpen-VSV per se zu tun hat, sondern ein klein wenig über den Tellerrand hinausgeht. Und das ist auch wieder mal ein Kompliment fürs Linzer Publikum, weil immer dann, wenn es auch Fragen oder Inputs für Podcasts gibt, kommt das sehr häufig aus Linzer Gefilden. Es gibt einfach wahnsinnig viele Menschen, die sich hier mit Eishockey auseinandersetzen und diesen Sport, das habe ich schon angesprochen, eben auch weiterdenken. Und vorher ist eine Frage gekommen von jemandem, der auch sehr interessiert ist am österreichischen Nationalteam. Du warst auch Nationalteam. Goalie hattest auch oft Leute vor dir und vielleicht dann auch mal die Situation, dass du dir jetzt vielleicht als Einzelleiberl erkämpfen kannst. Und in genau dieser Situation befindet sich David Kickert auch aktuell. Und die Frage lautet aber, wie das ist, wenn du Ate Tolvanen nicht nur im Verein nominell vor dir hast, sondern wenn der jetzt auch eingebürgert wird und dann nominell auch im Nationalteam auf einmal vor dir ist. Weiß nicht, ob du dich in so einer Situation wirklich auch hineinversetzen kannst. Ich meine, es gab das Jahr in Villach mit Prohaska und Divis und wenn er denn Zeit hatte, war klar, wer zur WM fährt als Einser. Wie schwierig ist so eine Situation auch für David Kickert? Eigentlich der Einser-Goalie bis jetzt.
Ja, ich finde, dass grundsätzlich diese Entwicklung eine falsche ist. Ich glaube, der Jürgen Benker, ja, es ist ich meine, Österreich wird keinen Weltmeistertitel einfahren, deswegen würde ich grundsätzlich, finde ich Einbürgerung nicht richtig, ich finde aber im sportlichen Bereich und ich würde schauen, auch René Svette, der René ist ein super lieber Typ, aber es ist ein 37. Wir brauchen junge Torhüter und es gibt junge Torhüter und die müssen mehr spielen und natürlich ist diese Konkurrenz in der Liga sehr, sehr hoch, sehr, sehr groß, weil du einfach Teams in anderen Ländern hast, die natürlich andere Möglichkeiten haben und teilweise auch viel, viel mehr Importspieler haben, wenn man jetzt an Bozen denkt. Ich finde trotzdem, wir müssen irgendwie versuchen, irgendwie ein Regelwerk schaffen, dass man mehr österreichische Torhüter zum Spielen bringen. Wenn man bedenkt, als ein Gerd Prohaska gespielt hat, hat der Benker gespielt, dann hat es den Bartholomäus gegeben, dann hat es den Sutnik gegeben, dann hat es den Dalbiers gegeben und ich glaube, das sind trotzdem Namen, an die man sich erinnert. Also ich kann jetzt nicht alle Importspieler aufzählen, die in den letzten 15 Jahren in Villach gespielt haben oder in Klagenfurt oder in Linz und ich glaube, deswegen kann man die Leute zuschauen. Ich glaube, man muss irgendwie etwas entwickeln, dass mehr österreichische Tormänner spielen, dass mehr österreichische Spieler spielen. Und ja, dass im Nationalteam jemand eingebürgert wird, ich sehe den Sinn dahinter nicht. Gerade wenn man sieht, wie gut die Tormänner gespielt haben und was eigentlich sensationelle Mannschaftsleistungen in Österreich gebracht hat. Und unfassbar. Ja.
Ja. Coach, We deviated from the plan. Klein wenig. Eigentlich würde mich bei dir noch interessieren, wer hat eine längere Saison? Villach oder Linz? Das ist jetzt natürlich schwierig für dich.
Well, sag mal so, es ist ein verdammt heißer Kampf. I mean, Graz ist auch noch nicht fixiert in die Top 6. So, der Playoff fängt jetzt an für diese drei Mannschaften, ohne Frage. So, jedes Spiel ist ein Playoff-Spiel. Und dann, wenn du in der siebten Platz sein musst oder bist, diese Pre-Playoff, Hunstertal, Ljubljana, Wien noch nicht fixiert, weil die Pioneers sind nur 4 Punkte hinten. Das ist ein verdammt heißer Kampf. Es ist best of 3. Der enorme Druck auf den siebten Platz hier. So, Top 6 irgendwie ist ein Luxus, aber der Playoff fängt jetzt an. Dienstag ist enorm wichtig, aber so wie Phil davor gesagt hat, es fängt morgen an in Linz gegen Ljubljana und Falkirk spielt daheim gegen Villach. So, Dienstag, wenn es schlecht geht für Villach, ist die Top 6 fast fix für Linz, aber umgekehrt auch.
Und diese Konversation, falls jetzt jemand weggenickt ist, die wird am kommenden Mittwoch erscheinen. Also kann man sich dann punktuell dorthin spulen, wo man vielleicht sich gedacht hat, boah, der Pfanner schon wieder. Ja, also einfach. Ist nämlich deswegen wichtig, weil am Mittwoch diese beiden Spiele, über die Greg Holst jetzt schon gesprochen hat, gespielt worden sein werden. Deswegen lassen wir uns mal überraschen, was passiert, Coach. Das Wichtigste ist erst einmal, dass du deine Zeit in Montreal genießt. Du wirst deinen Geburtstag in Montreal feiern. Du hast einen wunderbaren Mexiko-Urlaub eingeplant. Und das Wichtigste für hiesige Eishockey-Fans ist, du kommst pünktlich zu den Playoffs zurück. Es ist uns aktuell nicht ganz so vergönnt, so viel Eishockey zu begleiten, wie wir das gerne tun würden. Aber es gibt ab den Playoffs dann vielleicht wieder eine Runde. Es gibt eine Übertragung pro Runde und dann ganz oft mit Coach Greg Holst. Und ich freue mich jetzt schon drauf. Wünsche dir schöne Zeit und danke, dass du gleich zweimal in die Bresche gesprungen bist. Einmal für Brian Lebler und das zweite Mal eben obendrauf. Schöne danke, Coach.
Bro, see you later. Und Hut ab für die ganzen Zuschauer, was gekommen sind.
Win today, Hockey, Football.
Servus und herzlich willkommen zum dritten Gesprächsteil des heutigen Abends. Die ehrenvolle Aufgabe hat mir der Martin Pfanner übertragen, diesen Slot zu füllen, und die bin ich gern noch gekommen. Ich habe mich natürlich entsprechend adjustiert. Ich kann leider nicht mit irgendjemandem aufwarten, der uns da zuschaut im Livestream oder so, ist ja nicht ausgegangen. Ich habe da anstelle dessen zwei Gesprächspartner mitgebracht, Jürgen Benker und Thomas Hönekel. Dadurch, dass dieser Gesprächsteil erstmalig auch Teil des Hockey O'Clock Podcasts sein wird, habe ich einerseits die ehrenvolle Aufgabe, dieses Gespräch zu führen, und andererseits muss ich mir natürlich kurz ein bisschen vorstellen für alle Hörer zu Hause. Mein Name ist Markus Prinz, ich bin 35 Jahre alt und in der 20. Saison Eishockey-Zuschauer, Anhänger, Fan, und mittlerweile habe ich es zum Beruf gemacht. Seit 13 Jahren bin ich für die oberösterreichischen Nachrichten tätig, ursprünglich geheuert von meinem ehemaligen Chef als Live-Ticker-Schreiber, und wir haben das Angebot ein bisschen ausgeweitet, würde ich sagen, und just am Ende, kurz vor der Corona-Pandemie, habe ich beschlossen, ja, wir brauchen jetzt da einen Podcast, und war dann am Anfang relativ schwierig zum Umsetzen. Umso mehr freut es mich, dass wir mittlerweile 85 Folgen im Kasten haben und heute die Sternstunde des Podcasts eigentlich haben, Teil dieser Show sein zu dürfen. Danke dafür. Ich weiß natürlich nicht, was den Martin Pfanner im Dezember geritten hat, wie er mir diese Aufgabe oder dieses Angebot gemacht hat, hier diesen Teil zu füllen. Konnte eine besoffene Geschichte gewesen sein. Warum? Ich habe weder das sprachliche, man hört es natürlich, ich habe weder das sprachliche Niveau dafür, an deine Leistungen anzuknüpfen. Ist hart, dass man das sagen muss, gegenüber einem Xieberger. Ja. Was? Sagt er was dagegen oder was? Okay, ich hab mal lange den Kopf zerbrochen, worüber wir heute reden könnten, und bin eigentlich zum einzig wahren Thema gekommen. Es hat in den letzten Wochen einige Meldungen gegeben, die dieses Thema befeuert haben. Aus Linzer Sicht sehr erfreulich war, dass Martin Reder sein Debüt in der Kampfmannschaft gefeiert hat, im Auswärtsspiel gegen Tschechisch Fair war. Es ist bei Gott nicht die einfachste Destination zu spielen. Er hat es gut gemeistert, und die Fragestellung, die ich davor schon im Kopf gehabt habe, und das hat dann wirklich den Ausschlag gegeben, dass dieses Thema aufzugreifen, ist Linz eine Torhüter-Talenteschmiede? Und deswegen habe ich mir hier diese beiden Männer zur Verstärkung geholt. Einerseits ist es, die Leute hier kennen sie natürlich, die Leute im Podcast werden wir sie jetzt kurz vorstellen. Einerseits handelt es sich um den dreifachen österreichischen Meister, Thomas Hönekel.
Grüß euch.
Und andererseits handelt es sich um den seit Sommer Stanley Cup Champion, Jürgen Penkler.
Danke, grüß euch.
So, wir starten mit einem lockeren Einstieg. Thomas, ich fange mit dir an. Wenn du den Jürgen Penker mit drei Eigenschaftswörtern beschreiben müsstest, was wären das?
Akribisch, offen für Input und sehr erfahren trotzdem auch, obwohl er jetzt nur erst seit knapp einem Jahrzehnt coacht, aber er hat schon ein bisschen was, das er weitergeben kann.
Okay, okay. Das klingt überzeugend. Jürgen, die Retourkutsche.
Oh, holy fuck. Okay, eins über den Thomas muss man sagen. Wenn er einmal geht, muss man den Mund extra noch einmal erschlagen. Nein, der Tom ist ein sehr lustiger Mensch. Sehr ein lauter Mensch, aber zugleich auch sehr ein ruhiger Mensch.
Ja, das musst du erzählen. Ein Beispiel.
Ja, er weiß sich irgendwo trotzdem anzupassen. Er hat eine sehr offene und eine laute Phase, sage ich mal, in der Kabine, aber weiß auch, wann es genug ist und wann er sich auf seine Sachen konzentrieren muss.
Also professionell und lustig.
Ja.
Ja, so wünscht man sich. Wahrscheinlich ein Goalie.
Und das wahrscheinlich das Wichtigste, ja, das Herz an der richtigen Stelle.
Okay.
Jürgen, wenn ich das richtig ausgesucht habe, du bist seit 2015/16 Torhütertrainer der Black Wings oder im Goalie-Department der Black Wings und der Jugendorganisationen. Da hast du deine Arbeit aufgenommen. Mit welcher Vision bist du da nach Linz gekommen? Du hast ein Jahr davor, hast noch in der Schweiz gespielt. Was hat dich dann dazu bewogen und mit welchem Credo bist du angetreten?
Puh, es wäre jetzt eine lange Story, ganz kurz. Also ich war in der Schweiz schon tätig als extra Ausländer. Mir hat der Tormann-Trainer von dort, den habe ich sehr gut gekannt, der hat mich angerufen und hat gesagt, du willst nicht herkommen, wir haben zwei junge Torleute, wir hätten gern, dass du kommst und denen ein bisschen auch den Weg zeigst, wie man als Profi lebt. Ich war ja doch schon ein bisschen älter. Bin dann in die Schweiz gegangen und ja, es hat sich dann alles so ergeben, dass ich war der extra Ausländer, habe nicht gespielt und bin dann, der Trainer ist dann entlassen worden, also der Head Coach. Und der Assistant Coach und der Tormann-Trainer haben eigentlich übernommen. Und somit bin ich dann ein bisschen mehr noch in das Tormann-Training reingekommen, habe dann schon Video gemacht bei den Spielen in der Schweiz und so. Und das war voll interessant, weil auf einer Seite war ich jeden Tag am Eis und war Tormann. Und auf der anderen Seite habe ich dürfen bei den Spielen schon ein bisschen ins Coaching reinschnuppern. Und ja, wo ich dann dahergekommen bin, und da möchte ich mich bedanken bei voll vielen Leuten, aber der Uzi war da und ich war dann da in Linz mit dem Phil noch und habe noch ein bisschen trainiert im Sommer und habe dann ein Angebot gehabt von der DL und bin in der Früh aufgegangen trainieren und der Uzi war dort und wir haben mal gequatscht und er war dann eigentlich der, wo zum Bertel gegangen ist und gesagt hat, du, wieso nehmen wir nicht den als Dormann-Trainer? Und so hat sich das dann ergeben, dass ich mit dem Christian zusammengesessen bin und schlussendlich habe ich mich dann für Linz entschieden, weil es ist meine Heimat. Ich habe da jahrelang gespielt. Ich bin auch jedes Jahr, wo ich im Sommer im Ausland gespielt habe, bin jedes Jahr im Sommer daher zurückgekommen, habe mit dem Phil trainiert, habe da gewohnt und darum, ja, ich bin jetzt da, habe da Haus gebaut und das ist meine neue Heimat. Und darum habe ich mich für Linz entschieden, weil ich gedacht habe, das passt gut, dass man da was aufbauen kann.
Ich habe mir so ein bisschen angeschaut. In den 9 Jahren ist ziemlich viel weitergegangen. Wir werden noch dazu kommen. Wir wollen nur eine kurze Bestandsaufnahme machen. Was waren zum Zeitpunkt deines Amtsantritts, was waren die Player am österreichischen Torhütermarkt? Wo sind Torhüter produziert worden, die dann das Liga-Format gehabt haben?
Zu der Zeit?
Zu der Zeit. Klagenfurt?
Klagenfurt wahrscheinlich.
Villach,
ja, mit dem Kirsche. Salzburg? Salzburg glaube ich noch nicht so. Nein.
Wien?
Ich würde sagen, auch noch nicht so stark, sage ich. Aber ja, ich würde sagen, die großen 2 waren die Kärntner Vereine.
Ist es nach wie vor so, dass die Kärntner Vereine produzieren oder ist es weniger geworden?
Ich weiß nicht, ob es weniger geworden ist, aber ich glaube schon, dass Salzburg eine sehr gute Arbeit macht mit Markus Kirschbaumer. Aber es ist immer noch natürlich viel auch Klagenfurt bringen immer wieder Torleute raus, ja.
Dabei belassen wir es einmal, wir behalten das im Hinterkopf, wie die Situation damals war. Thomas, du bist 2021 nach Linz gekommen. Mit welchen Erwartungen?
War schwierig, ganz einfach. Ich war wieder näher an zu Hause. Ich war viel unterwegs. Wir haben zu dem Zeitpunkt dann unsere Tochter schon gehabt. Und Linz hat mich schon immer irgendwie gereizt gehabt als Verein. Ich wollte nie da spielen, als Auswärtsmannschaft. Und habe mir gedacht, vielleicht ist es als Heimmannschaft dann ein bisschen angenehmer. Und
ist es?
Ja. Absolut. Aber nein, Linz war in einer schwierigen Situation zu dem Zeitpunkt, wo ich mich dann entschieden habe und das ist reizt dann trotzdem nicht mehr. Wie kann man was in die Waagschale bringen, um einen etablierten Verein wieder dahin zu mithelfen, dort wohin zu bringen, wo er eigentlich hingehört?
Wir nähern uns der Problemstellung an. Hat Österreich insgesamt aktuell ein Torhüterproblem?
Ja, ich meine, wir haben es uns jetzt gerade selber bewiesen, indem wir jetzt einen Tolwanen einbürgert haben und ich schätze mal, dass das bis zu einem gewissen Punkt das widerspiegelt, aus was für einer Perspektive, dass man das sehen will. Ihr als Spieler seht das wahrscheinlich anders wie Vereine oder wie Nationalteam oder Verband, aber ein Problem haben wir definitiv. Wie es gelöst wird, keine Ahnung.
Du hast das angesprochen, es geht um den Verband, ums Nationalteam, die haben den Ate Tolwanen eingebürgert. Was glaubst du, wir haben vorhin schon, und da sage ich herzliches Danke an Gerd Prohaska, dass wir das Thema schon andiskutiert haben.
Vierfacher
österreichischer Meister. Ja. Applaus. Der Pfanner ist da hinten, ich habe nur sein Shirt. Was der? Genau. Der Verband sieht offenkundig auf der Torhüterposition Handlungsbedarf. Inwiefern wirkt sich jetzt die Einbürgerung auf dich selbst und deine Teamkarriere aus?
Nationalteamkarriere?
Ja.
Ich schätze mal, dass es das relativ schwierig macht. Auf der anderen Seite ist das genau der Punkt, wo man vorher schon kurz einmal so ein paar Ausschnitte gehört hat. Man kann halt auch mit Jüngeren in der Rolle des dritten Torhüters auf so ein Turnier fahren und jemanden heranführen. Also ich war ja sehr, sehr positiv überrascht, aber nichtsdestotrotz sehr überrascht, dass ich den Anruf bekommen habe. Als Karriere-Backup mit 34, 35 Jahren jetzt zu einer AWM zu fahren.
Du sprichst die vergangene AWM in Prag an.
Genau.
Du hast aber leider keine Partie absolvieren dürfen.
Ja, das war den guten Leistungen von David Kicker da verschuldet, weil der hat wirklich eine sehr stabile WM gespielt und hat uns eigentlich in fast allen Spielen eine Chance auf einen Sieg gegeben, was man als trotzdem, muss man realistisch bleiben, als Underdog-Mannschaft wie Österreich bei einer AWM in so einem Pool, das wir letztes Jahr gehabt haben, absolut so ist.
Du hast das angesprochen, man hätte auch Jüngere mitnehmen können. Es gibt da nämlich einige jüngere Kandidaten, die ein Thema oder irgendwann einmal in den nächsten Jahren ein Thema für das Nationalteam sein müssen und sein können. Und deswegen, bevor wir zum Linzer Nachwuchs kommen, noch ein paar grundsätzliche Fragen. Wie wichtig ist für junge Torhüter Spielpraxis? Nämlich genau solche Spiele in der, zum Beispiel in der WM-Vorbereitung, zum Beispiel im Verein, regelmäßige Einsätze in der Ice League, in der Alps Hockey League. Wie wichtig ist es?
Ist um und auf. Im Training schärft man die Waffe, aber muss sie trotzdem führen lernen irgendwo. Und es sind immer andere Emotionen. Man ist mental viel befangener, wenn es dann um was geht. Und umso früher man sich an sowas herantasten kann und sowas gewohnt wird, der erste Arbeitstag in einem neuen Job ist nie leicht und es wird einfacher, auch wenn man die Schule gemacht hat. Und das ist im Endeffekt ein sehr ähnlicher Vergleich im Eishockey. Wenn du das nie darfst und dann ist das auf einmal das eine Spiel oder diese eine Vorbereitung, die deine Karriere maßgeblich verändern kann, ist es halt extrem schwer, dass man nicht nur mit dem äußeren, sondern auch mit dem inneren Druck umgehen kann.
Für solche Einsätze fehlt oftmals das Vertrauen ein bisschen. Es ist wahrscheinlich ein Henne-Ei-Problem. Wer ist schuld daran, dass es kein Vertrauen in die jungen Torhüter gibt? Weil einerseits der Cheftrainer, der wird an Erfolgen gemessen, der kann es oftmals nicht leisten, dass man Partien unter Anführungszeichen herschenkt oder einem großen Risiko oder größeren Risiko aussetzt. Andererseits muss man sagen, ohne Vertrauen wird man keine jungen Torhüter entwickeln. Und so verbaut man sich irgendwie die Zukunft. Wer ist schuld? Henne? Ei?
Schuldzuweisung will ich absolut nicht abgeben. Aber was sicher ein Faktor ist, dass Vereine meines Erachtens, gerade in der Entwicklung von Spielern natürlich, es ist Druck, es ist Erwartungserhaltungen zu erfüllen, man muss Sponsoren befriedigen. Ich verstehe das alles. Es gibt da Zuschauer und Fans, die eine Leidenschaft für den Verein und für den Sport haben. Aber wenn man nur eine Saison in die Zukunft schaut, dann versäumt man oft Gelegenheiten, sich etwas selbst groß aufbauen zu können. Und ich glaube, das wäre mein Ansatzpunkt, dass man einfach gut genug vorausplanen kann, dass man weiß, wo kann ein Spieler, der richtig geführt und gecoacht wird, in nicht einer Saison stehen, sondern in vielleicht 2 bis 4 Jahren. Sieht man in einem 16-Jährigen ein Potenzial, hat man die richtigen Trainer oder auch die Erfahrung im Staff, dass man sowas überhaupt ausfiltern kann? Oder ist es einfach irgendeiner, den man mitnimmt, damit man gerade auf der Bank sitzen hat, wenn es dann einmal die Grippewelle gibt? Mhm.
Jürgen, was ist deine Einschätzung? Ate Tolvanen im ÖEHV-Nationalteam, wird er uns vor 6 Gegentreffer gegen Kanada bewahren können?
Naja, ich möchte noch ganz kurz da was dazu adden. Ich glaube nicht, dass es nur, also es gibt viele Faktoren, warum das Problem da ist. Also wir haben in Österreich auch sehr wenige Mannschaften. Das muss man ja dazu sagen, dass wir in der Eis haben wir 8 österreichische Mannschaften, in der Alps haben wir 3. Wenn wir jetzt uns mit anderen Nationen vergleichen, haben die halt einfach viel mehr Vereine, wo da Leute sich entwickeln können. Wir haben das Problem jetzt gerade gehabt. Ich meine, ich war sehr froh, dass der Oschi hat können nach Schweden gehen. Wir haben einen Räder in der Pipeline, da kommen andere hinten nach. Aber das Problem ist, wo spielen sie? Auf hohem Niveau. Und der Sprung von U18 oder U20 in die Eis ist natürlich sehr, sehr groß. Und da gibt es ein paar, es gibt mehrere Faktoren, warum wir dort sind, aber das, ich glaube nämlich nicht nur, dass das nur bei den Torleuten sind, sondern es ist genauso das Problem bei den Spielern. Wenn man wahrscheinlich zurückgeht im Eishockey in Österreich, wo haben sich die meisten Spieler entwickelt, war 2000, wo wir die Liga zusammengewürfelt haben und auf einmal 16 Mannschaften gehabt haben und ein Thomas Koch mit 16 oder 17 Jahren auf der HFL gespielt hat im Powerplay. Und ich glaube, dass das ein großer Faktor ist, warum wir nicht mehr so viele Spieler entwickeln, weil wir auch die Mannschaften nicht mehr haben. Und wenn man sich einmal auf der Zunge zergehen lässt, dass unser Nationalteam-Torleute, die Nationalteam-Torleute und wie es jetzt gerade aktuell ist, wenn man es jetzt einmal nimmt, ist Nummer 1 und Nummer 2 spielen in einem Verein. Und letztes Jahr war es so, dass alle drei Torleute, wo bei der WM waren, eigentlich nicht wirklich eine klare Nummer 1 sind im eigenen Land. Und das, wenn man es international anschaut, ist es, gibt es keine andere Nation, wo ein Nationalteam-Tormann, wo bei einer WM spielt, nicht in irgendeinem Verein oder irgendwo in der Welt Eishockey als Nummer 1 spielt. Und wenn man sich das einmal anhorcht, dass man von einem Tormann verlangt, dass er bei der WM gegen Kanada, Schweden, Tschechien, Slowakei spielt und dann eine Entscheidungspartie spielt, aber im eigenen Verein spielt er im Jahr 10, 15 Spiele, dann ja, man spielt mit dem Risiko. Und das haben wir, muss man ganz ehrlich sagen, die letzten Jahre haben unsere Torleute für das, was sie im ganzen Jahr tun, eigentlich wirklich sehr gut performt bei der WM.
Du arbeitest daran. Wir gehen vom Nationalteam zum Standort Linz. Ihr beide habt ein gemeinsames Arbeitsverhältnis auf höchster sportlicher Ebene in der Kampfmannschaft der Black Wings. Und wir wollen heute aber noch etwas tiefer bohren und eben dieser Frage nachgehen, ist Linz eine Torhüter-Talente-Schmiede? Thomas, du kennst die Goalie-Departments in Salzburg, Villach, Graz, Dornbirn und Linz. Was ist in Linz anders als bei den anderen Stationen?
Anders. Es hat eine gewisse Gewichtigkeit. Man merkt, ich vergleiche das immer ganz gern, man kann mit Quantität auch zu Qualität kommen, aber aus wenig viel zu machen, beweist meistens, Talentschmiede ist immer so ein flaches Wort, finde ich. Aber das Team, das der Penks mittlerweile aufgebaut hat, die kennen sie aus, die haben ein gutes Grundfachwissen und die arbeiten gern mit ihm. Und alle Nachwuchstorhüter, die ich da in meine 4 Jahre jetzt kennenlernen habe können, die arbeiten gern. Und das zu vermitteln, das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man am jungen Spieler, gerade in einer schwierigen Phase, wenn Pubertät und alles Mögliche ins Haus steht, dass man sich auf Schiene halten kann, auf eine Art und Weise, dass man nur immer gern gemeinsam aufs Eis geht. Und ich glaube, das ist der springende Punkt da in Linz, meines Erachtens.
Was hat sich, du bist ausgebildet worden in Salzburg, was hat sich seit deiner Zeit in der Ausbildung im Vergleich zu heute verändert?
Alles. Wenn man sich jetzt dediziert mit Torhüter beschäftigt, das, was ich mit von meinem ersten Tormann-Trainer mit 18, 19 beibracht hat, schaut man sich jetzt auf einer VHS-Kassette an und sagt, ha, geil damals, ha, da wo der Coach quasi auch noch mitgespielt hat. So ungefähr, es hat kein wirkliches System gegeben. Und es wird viel umfassender gearbeitet. Fritz Kassen ist ein Goalie, das wird die Haut fangen und das reicht eben, wenn du das oft genug machst. Es wird jetzt über Video, über Trockentraining, Off-Ice, über Spielvorbereitung, Spielnachbereitung. Es ist, das nehme ich dem Jürgen jetzt weg, das ist einer von seinen läufigen Aussagen, gerade mit den Jungen, es ist ein Einzelsport in einem Mannschaftssport. Wir haben eine andere Ausrüstung, wir haben eine andere Herangehensweise und wir haben eine ganz andere Mentalität. Und um das wirklich einzusortieren können, muss man sich wirklich tief in die Materie mal begeben.
Deiner Meinung nach, ist Linz eine Torhüter-Talenteschmiede?
Das spricht auf jeden Fall, wenn man die letzten Torhüter, die der Jürgen ihn trotzdem als Coach, seitdem er angefangen hat, darf man nicht vergessen, die 18-, 19-, 20-Jährigen, das ist seine erste Generation, sein erster Schwung quasi, die er ausgebildet hat. Und alle sind gute Typen, gute Goalies und zwei von drei sind schon im Ausland.
Genau, über die sprechen wir jetzt nämlich. Wir haben nachgeschaut und eigentlich hat es mich persönlich ein bisschen überrascht. Es gibt nämlich weitaus mehr Torhüter, die aus Linz abgegangen sind, die man so allgemein ein bisschen am Radar haben. Am Radar hat man vielleicht den Benedikt Oschkan, der in der Champions Hockey League mit den Växjö Lakers gegen Salzburg gespielt hat. Man hat den Leon Sommer am Radar, der jetzt in der
U-Sport... Ja, der Ungar Kasen, den habe ich vergessen. Ich habe einen Ungar gehabt, der in der NCAA spielt. Entschuldige.
Benny Hallasch.
Genau, der ist mal gerade durchgerutscht, der ist mal gerade noch geschossen. Über den haben wir unlängst gerade geredet.
Auch zu dem kommen wir noch. Wie gesagt, die drei, unter Martin Reder natürlich, den wir eingangs erwähnt haben, sind die Spitze des Eisbergers. Es gibt insgesamt 6 Spieler in deiner neunjährigen... Torleute, die den Weg ins Ausland geschafft haben. Thomas, du hast aufgezeigt.
Nein, ich habe da du gesagt, wir sind keine Spieler.
Entschuldigung.
Wir sind...
Hansch. Sorry, ja.
Hansch. Ja. Du nicht. Ja, darf. Du nicht.
Okay. Ja, ja der Fakt. Ja, passt eh. Hat halt nicht gereicht.
Gerne.
Oh, magst du mal einen Schluck nehmen? ich würde gerne ein bisschen auf die Namen eingehen, weil... allen voran ist wahrscheinlich der Benedikt Oschkan, den hast du schon erwähnt. Der ist 19 Jahre jung, spielt in der schwedischen U20-Liga, ist in der SHL, in der höchsten schwedischen Liga, bereits auf der Bank gesessen und hat einen Einsatz in der Champions Hockey League gehabt. Jürgen, wie hat sich der Benedikt entwickelt, seitdem er in Schweden ist?
Naja, der Benny war ja bei uns schon in der Alps tätig, was sehr schade ist, dass wir es nicht mehr haben, weil natürlich das genau die Phase ist, also das Sprungbrett, sage ich mal, fern war. Und der Benny hat letztes Jahr in der Alps eigentlich in Anführungszeichen ein schlechtes Jahr gehabt, weil er hat viele Tore gekriegt, entscheidende Tore gekriegt, wo er gern Zug gehabt hätte. Er hat große Fehler gemacht in die Spiele und ich habe zu ihm nach der Saison gesagt, habe ich gesagt, Benny, das war das beste Jahr, was du gespielt hast und was für die passiert ist. Weil all diese Fehler, was du gemacht hast, wenn wir von denen lernen und du mit denen umgehen kannst, wenn wir die Chance kriegen, dass du bei mir in der ersten oben oder irgendwo ins Ausland gehst oder was, wenn du die dann dort nicht mehr machst oder besser damit umgehen kannst, dann macht es aus dir einen viel besseren Tormann. Mit natürlich ein bisschen Glück, sage ich mal, das war zur richtigen Zeit, ist die Alps leider dann das Licht ausgeblasen worden. Zur richtigen Zeit habe ich dann einen Anruf gekriegt von...
Man muss jetzt sozusagen in Linz für die Steel Wings, die Alps gibt es noch.
Ja, genau, die unsere Mannschaft halt, was ich meine. Und ja, es war sehr interessant, weil einen Tag bevor das rausgekommen ist, hat mich der Tormann-Trainer von Vecchia angerufen und hat gesagt, du hast nicht einen Tormann für mich, bei uns ist was passiert im Sommer und hast dann den Tormann gesagt, nein, ich kann da keinen geben, weil der Benny ist unser Ansatzgoalie in der Alps und der Reda ist da und nein, ich habe niemanden. Am nächsten Tag in der Früh wache ich auf und kriege einen Anruf vom Phil um 10 Uhr und sagt, du weißt jetzt nicht, ich bin gerade aus dem Meeting raus, du wirst nicht glauben, was passiert ist, wir müssen die Alps zutrauen. Ich habe nicht mehr weitergeredet, ich habe aufgelegt und habe im gleichen Atemzug noch einmal in Schweden angerufen und habe gesagt, du, ich habe doch einen Tormann und somit hat er Glück gehabt. Er ist aufgegangen und ist jetzt einer der besten Torleute in der Junior League in Schweden und sind voll begeistert von ihm.
Ich habe kurz, ja, das ist ein Applaus wert. Ich habe vor unserem heutigen Gespräch ein bisschen mit ihm telefonieren dürfen. Mittlerweile ist es sogar so, dass die schwedischen U20 der Staff, die Trainer, nachfragen, ob es da in Österreich nicht mehr von dieser Sorte geben würde. Vielleicht gibt da mal der Kattel her. Wie war das Feedback aus Schweden? Oder wie ist das Feedback aus Schweden?
Ja, es war unglaublich. Also wie gesagt, er ist dann zum Probetraining hoch, zwei Tage oben gewesen. Dann haben sie ihn unterschrieben. Und ich glaube, ich würde sagen, zwei Monate später oder was, habe ich mit dem GM oben telefoniert und habe gesagt, und wie tut er? Und so hat er gesagt, es war so wichtig für die ganze Organisation, dass er gekommen ist. Und weil er hat gesagt, die schwedischen Torleute, die wachsen natürlich dort auf und die sind alle gut oder viele sehr gut und Draftpicks und Ding. Und er hat gesagt, dann kommt auf einmal der Österreicher aus dem kleinen Land und die waren so begeistert, menschlich, Einstellung und als Tormann, dass ja, sie haben nur Lorbeeren über ihn verbreitet.
Wir sprechen über einen weiteren Goalie, der auch im Ausland spielt, Leon Sommer. Er ist quasi der Vorgänger von Benedikt Oskar in der Alps Hockey League gewesen, bei den Steel Wings. Er ist 22 Jahre alt und spielt sein zweites Jahr in der U-Sports Liga. Er ist an der Trinity Western University beheimatet und hext sich in einer eigentlich unterlegenen Mannschaft regelmäßig in die Highlight-Reels der Liga. Was nimmst du von ihm wahr?
Ja, es ist auch voll interessant, weil alle Torleute, ist wurscht, ob es die Ungarn sind oder der Benny oder der Leon, wir sind ständig in Kontakt. Also es passiert voll oft, dass er SMS kriegt, du kannst mir noch das letzte Spiel anschauen, wo ich gespielt habe, irgendwas passt gerade nicht oder irgendwas funktioniert gerade nicht. Also wir sind ständig im Austausch, auch mit den Torleuten, wo näher mal bei uns sind, jetzt in Linz. Aber es sind meine Burmen, wenn ich das so sagen darf, weil ja, wie gesagt, der Benny Oskan ist jetzt wie alt, 19, wo ich das erste Mal aufs Eis gekommen bin, war er 10 Jahre alt und darum, das sind meine Burschen und es ist auch voll schön für mich, dass ich mit allen noch immer in Kontakt bin.
Wie ist das Feedback? Gibt es Feedback von dort?
Na, auf jeden Fall. Nein, wie gesagt, wenn du als Tormann im Ausland nicht gut bist und nicht produzierst, sage ich mal, oder auch nicht reinpasst, nicht menschlich nicht passt, dann geht das ziemlich schnell und du bist da wieder aussortiert.
Wie ist die U-Sports Liga? Das ist so ein Begriff, den hat man jetzt nicht unbedingt gleich am Radar. Wie kann man das ungefähr einordnen?
Nein, das drüben die Ligen, die können schon Eishockey spielen.
Das habe ich mir fast gedacht, ja. Aber kann man es irgendwie
vergleichen? Nein, U-Sport, wie gesagt, das Firm ist wahrscheinlich, wenn er performt und wenn er weiter so tut, ist wahrscheinlich sogar nach U-Sports die Chance, dass er in die AHL kommt. Also wenn er ist meistens der Stieg in die AHL, sage ich mal. Und nein, schlussendlich kommt es darauf an, wie er performt und da zeigt er gerade, dass er das ganz gut macht.
Der Dritte im Bunde, ebenfalls 19 Jahre alt, ist durch den Ausfall von Thomas Hönekel. Wie geht's dir eigentlich?
Super, ja? Danke.
Wann spielst du wieder?
Bald,
okay, passt. Nationalteampause geht sie aus.
Wie bitte?
Nationalteampause geht sie aus.
Vor der Nationalteampause?
Na, noch dann.
Also ja, sicher.
Ja, so ist es zumindest kommuniziert.
Ich habe Bier drüber klar, das reicht.
Okay, passt. Ja, durch deinen Ausfall ist er zum Backup bei den Steinbach Black Wings in der Winter Day Eishockey League geworden. Er hat einen Einsatz, wie gesagt, zu Buche stehen, auswärts bei der 1-2 Niederlage in Szeges Fair war. Die Fangquote damals war in diesem Spiel 92,6. Nochmal, auswärts in Fair war. Jürgen, du arbeitest eigentlich tagtäglich mit ihm. Wie würdest du ihn beschreiben? Wie tut er sich?
Martin Reder ist
Baby-Buffalo.
Nein, aber wenn man Martin jetzt so wie ich natürlich die ganzen Jahre jetzt kennt und der Thomas eher schon, was er für Entwicklung gemacht hat, ist wirklich unglaublich, weil er ist sehr, sehr groß. Er ist 2 Meter fast. Er braucht in der Entwicklung länger. Er war nicht der Getriebene und dieser Professionelle in jüngeren Alter, sage ich mal, wie der Oji. Der Oji war dann irgendwo in einem Tunnel drinnen schon sehr früh, was bei ihm jetzt gerade passiert. Und das ist voll schön zu sehen, weil der Martin war so, da haben wir manchmal nicht gewusst, wo geht er hin? Wo geht seine Reise wirklich hin? Und dieses Jahr war sein Durchbruch, würde ich mal sagen, in Bezug auf Training und Stabilität reinzubringen in seinem Spiel und sein Training, weil das war noch sehr auf und ab. Da war manchmal, habe ich das Flackern gesehen und gesagt, okay, der hat das, aber dann ein Training später war es dann, okay, nein. Und jetzt ist es sehr konstant und mit seiner Größe ist es natürlich normal, dass das alles ein bisschen länger dauert, aber er ist auf einem sehr, sehr guten Weg.
Kann er irgendwann einmal Black Wings Torhüter werden?
Ist er schon.
Kann er 1A Torhüter werden?
Er könnte, ja. Ja, er hat viele Voraussetzungen, aber es ist noch ein langer Weg.
Wie hoch ist die Gefahr, dass er uns abhanden kommt im Sommer, weil er nach Schweden in die U20-Liga geht? Kann er nicht. Sorry, er ist 19, kann er nicht. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er abhaut nach Schweden?
Nein, ich glaube, die Chance ist sehr groß, dass er uns erhalten bleibt. Okay.
Da sind schon Verträge unterschrieben.
Nein, das nicht, aber ich glaube, dass er da bleibt.
Okay. Na, ich glaube, das ist auch ein Applaus wert. Wir haben schon gesagt, wir gehen ein bisschen in die Tiefe. Einer derjenigen, die jetzt deiner Schützlinge, die jetzt im Ausland spielen, ist Lukas Heuberger.
Ja? Nur 5, 2 Versand.
Nur 1, 2.
Nein. Brauche ich nicht, nur A-Scheiben, soweit brauche ich nicht.
20 Jahre alt, spielt für die George Mason University in der ACHA. What the fuck?
Ja.
Oh, was ist das für eine Liga?
Ja, es ist ein bisschen eine untere Liga, geht es mehr um das Studium selber, aber ich glaube, ich weiß jetzt die Nummer nicht auswendig, aber er spielt seit zwei Jahren richtig gutes Hockey da drin.
Da sind, ich habe mir nämlich die Nummern angeschaut, da sind einmal 96, einmal 92, also Prozent Fangquote, ja, also das ist richtig gut. Weiter geht's. Ich auch nicht am Radar gehabt, Maximilian Schütt. Der spielt an der Langley Hockey Academy in Kanada. Mhm. Was gibt es über ihn zu sagen?
Ja, der Max, der hat ein Austauschjahr gemacht. Also der kommt jetzt im März wieder zurück und freue mich schon drauf, weil bin auch gespannt, wie er sich entwickelt hat. Aber wie gesagt, der kommt jetzt in ein paar Wochen zurück oder im März kommt er zurück. Aber der hat nur so ein Austauschjahr jetzt einmal gemacht drüben.
Okay. Da sind leider keine Statistiken zur Verfügung gestellt worden. Aber du hast im Vorgespräch schon gesagt, performt auch ganz gut. Dann haben wir noch zwei Ungarn, die unter deinen Fittichen waren und jetzt ganz gute Ergebnisse einspielen. Einerseits ist es Karoli Tod. Balasch, glaube ich, hast du
gesagt. Balasch, ja.
Balasch. Zweiter Name oder Spitzname?
Spitzname, ja.
Balasch. Der 25-Jährige spielt in der ersten Liga, das ist die höchste ungarische Spielklasse, und hat ebenfalls jenseits der 90% Marke Fangquoten, ist 25 Jahre, habe ich ja schon gesagt, genau, war auch bei den Steelwings.
Ja, der war eigentlich einer meiner ersten ausländischen Torleute, der war da und ja, der hat ein bisschen einen steinigen Weg gehabt, sage ich mal. Aber jetzt die letzten zwei Jahre, vor allem dieses Jahr, hat er wirklich ein sehr, sehr gutes Jahr in einer, sagen wir mal, eher unteren Mannschaft in der Liga. Aber er hat sich jetzt als Nummer 1 entwickelt in Ungarn und performt sehr gut, ja.
23 Jahre alt ist der von Thomas Hönigl angesprochene Benny Halasch. Der war schon im ungarischen Nationalteam im Einsatz und spielt in der NCAA. Ebenfalls jenseits der 90%. Das hast du denen mitgegeben, offensichtlich. Wir sind bei 6 in 9 Jahren. das ist 6 Talente, die man ins Ausland gebracht hat in 9 Jahren. Keine österreichische, oder gibt es irgendeine Franchise, die 6 Talente ausgebracht hat?
Ich weiß jetzt nicht, wie viele, aber natürlich Salzburg hat auch viele Torleute, sie haben ein bisschen eine andere Philosophie, weil sie die Deutschen und aber Damian Clara war in Salzburg für, glaube ich, ein Jahr oder zwei und der ist dann gedraftet worden, also und Bugel und Wolf, also Salzburg hat auch viele Torleute auch im Ausland wo spielen, ja.
Mhm. Der Nachwuchs rückt aber schon nach. In der U20 ist der Dominik Burkhardt, der auch parallel in der ÖIL schon im Einsatz ist. Ist er der Nächste?
Ja, es gibt ein paar bei uns im Verein, wo jetzt schon nachschupfen. Ja, gibt es 2, 3 jetzt U20-Torleute, U18-Torleute. Ja, da kommen schon noch ein paar nach.
Wie entspannt bist du in der Zukunft, für die Zukunft der Black Wings?
Es ist so schwer als Dortmund-Trainer jetzt. Wir versuchen jeden Tag und wie gesagt, da möchte ich auch noch Danke sagen, dass er. Ich habe natürlich viel Glück auch gehabt in meiner kurzen Coaches-Karriere jetzt mit Leuten, wo man vertraut haben, was ich mache. Ich habe jedes Jahr Torleute da, wo. So wie mit dem Thomas oder mit dem Raz, wo gestandene Torleute sind, die kommen da her und nehmen das an, wie meine Vision ist, wie ein Tormann spielen sollte. Und das ist natürlich, das hilft extrem, dass ich, wenn ich jetzt einen 9-Jährigen ins Tor stelle und dem sage, wie ich glaube, dass er zum Spielen hat, und er geht zum Spiel von uns am Abend und schaut zu und da steht der Rast drinnen und der spielt genauso wie ich ihm das erkläre und das hilft natürlich extrem, dass ich Torleute habe, wo da mitziehen und da muss ich nur Danke sagen, weil es ist nicht selbstverständlich, dass die mit 30, 32 daherkommen und dann sagen, aha, du willst, dass ich so spiele auf einmal. Und die das, dass die da mitziehen und das ist Gold wert für natürlich die ganze Organisation. Mhm.
Wir haben das Rohmaterial quasi, das man aus der Jugend herausbringt, das Spielermaterial. Es gilt, Lösungen zu finden, wie man diese jungen Goalies, Torleute, in die Mannschaften einbauen kann und aus ihnen Einsatztorhüter in der Liga zu machen. Thomas, du hast ein Modell im Vorgespräch erwähnt aus der DEL2. Wie funktioniert das dort?
Ja, es sind Förderlizenzen. DEL-Mannschaften verpflichten sie an einen Nachwuchsspieler und der darf dann DEL3, DEL2 und alles durchlaufen und die sind verpflichtet, diese unteren Ligenmannschaften mit einer gewissen Anzahl dieser Förderlizenzspieler zu anzutreten bei jedem Spiel. Das heißt, es ist von der Liga-Reglementierung vorgegeben, dass sie spielen müssen.
Okay, das wäre nämlich eines der Modelle, wie man sowas gestalten kann, eine Förderung der Torhüter.
Schwierig, weil es der Jürgen vorher angesprochen hat, wo wüssten bei uns die Spieler dann förderlizenzieren? In 3 Alps-Mannschaften oder in 6 ÖEL-Mannschaften ist halt extrem schwer.
Natürlich.
Wenn du 40 Spieler ausbilden willst pro Jahr, ist es super, aber dann musst halt hoffen, dass 3 überbleiben hinten raus. Ja.
Dann gäbe es noch andere Möglichkeiten. Man kann, und das ist leider Gottes auch eine Variante der Verbote, sage ich jetzt einmal, oder eine Variante, sollen Import-Goalies als 2 Ausländer gelten? Die Idee ist schon mal aufgegriffen worden. Dass man zum Beispiel statt einem, wenn man einen ausländischen Torhüter im Einsatz hat, dass man einen ausländischen Spieler, einen Importspieler, Feldspieler weniger einsetzen kann. Wäre das eine Variante?
Es ist schwierig zu sagen, weil du musst ja dann den Spieler auch wieder nachbesetzen können. Dann hast du da zwar den Platz, aber wenn du dich dann entscheidest, du musst mit einem ausländischen Torhüter gehen, weil es gibt jetzt im Moment österreichische Torhüter, aber am Markt, dass du einen, der starten kann und einen, der ein solider Nummer 2, 1A, 1B nur immer darstellen kann, da gängen sie uns dann schon langsam mehr aus. Wenn man die
Exporte wegzahlt, die was hoffentlich spät oder gar nie zurückkommen.
Am sinnvollsten erscheint eine ähnliche Variante, wie es sie schon im Fußball gibt, und zwar für generell für Feldspieler und Torleute. Da gibt es einen Fördertopf mit Geld für den Verein oder die Vereine, die meisten österreichischen Spieler, und ich glaube, das sind dann U24-Spieler, einsetzen. Wäre so eine Variante probates Mittel?
Wiederum schwierig zu sagen, aber irgendwas muss gemacht werden, meiner Meinung nach. Weil es wird, wenn man gleich viele Ausländer hat und gleich viele Österreicher nachbringt, es kann sich nichts verschieben.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich nicht wirklich vertieft in das, was wir machen können. Ich konzentriere mich auf das, dass ich so gut wie möglich Arbeit mache, dass ich so viel wie möglich Torleute auf den Markt bringe. Und das Einzige, wo ich glaube, wo wir besser werden können insgesamt, ich glaube, das ist ein bisschen eine Mentalität in Österreich, Vertrauen. Ich glaube, dass wir Vertrauen in unsere Österreicher haben müssen oder mehr Vertrauen in unsere Österreicher haben müssen. Und ich glaube, über den Weg werden wir dann Torleute sehen, weil wir wollen ja schlussendlich, wie jeder, was da drin sitzt, irgendwo jemanden haben zum Angreifen. Und wenn auf einmal ein 19-Jähriger im Tor steht und der macht vielleicht 3-4 gute Spiele, auf einmal haben wir vielleicht einen neigen Helden ein bisschen. Und ich hoffe halt, dass ich das da kreieren kann, dass wir in Zukunft, ja, dass wir viele Torleute haben. Und einer von denen dann einmal auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und dann auf einmal durchstartet, das ist meine Vision von Österreich, dass wir so an Österreich ein Tor kriegen.
Dann machen wir es anders. Was können wir machen, sondern was würdest du dir wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass wir voll viele Tormann-Trainer haben, wo sehr gut ausgebildet sind, dass wir eben, wie gesagt, versuchen, so viel wie möglich Torleute zu entwickeln. Und schlussendlich, glaube ich, in meinem Umfeld, jetzt in Linz, muss ich sagen, bin ich in einem Umfeld, wo das zulassen, dass wir jung denken, dass wir an Martin Reder die Chance kriegen, in Alba zu spielen. Und er macht da gute Arbeit und der ist jeden Tag bei uns am Eis. Und dass wir da weiterhin das Vertrauen geben und über diesen Weg auch dann irgendwann einmal vielleicht wieder ein österreichisches Tormann-Duo in Linz haben.
Was wünscht man sich als österreichischer Torhüter?
More power to the people. Lass es spielen.
So einfach ist es.
Ja.
Danke fürs Zuhören. Danke an euch beiden. Das war dieser Gesprächsteil. Danke natürlich auch an Martin Pfanner für diese Gelegenheit, hier teilnehmen zu dürfen. Danke für deine 200 Folgen. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Also ja, du musst Führer kommen.
Thanks, Martin.
Weiter MP. So. Weiter so. Es war mir eine Riesenehre. Danke, danke, danke.
Dir gefällt Win Today Hock Your Clock? Dir geht es damit wie über 40.000 Menschen, die Win Today Hock Your Clock bereits abonniert haben? Dann hilf gerne mit, um langformatigen Eishockey-Talk über die Win Today Eishockey League und andere internationale Ligen noch besser zu machen. Gib dem Podcast eine Bewertung beim Podcast-Provider deines Vertrauens oder schreib eine E-Mail an hockyourclock101@gmail.com mit Wünschen oder Feedback. Win Today, Hockey O'Clock. Eishockey Talk im Langformat und mit Tiefgang. Win Today, Hockey
O'Clock. Es ist der Schlusspunkt und es heißt so schön, man hebt sich das Beste für den Schluss auf. Es ist meine erste Zweierrunde und es war mir von Beginn weg ein großes Anliegen, als wir hierher nach Linz gekommen sind, ihn auch wieder mit dabei zu haben. Er war beim 100er mit dabei. Er hat seine eigene Serie bekommen. Markus Paintner in all seinen Facetten. 6 Teile mit unterschiedlichen Identitäten. Es ist immer wieder eine Wonne, mit ihm sprechen zu dürfen. Es gibt wenig klügere Beobachter als ihn, was das österreichische Eishockey anbelangt. Ein Tausendsasser vor dem Herrn. Schön, Markus Peintner, dass du heute mit dabei bist.
Danke.
Und derjenige, der die jüngste Spezialserie bei Winter Day Hockey O'Clock bekommen hat, das ist Gerhard Schiffauer. Wir haben diese Serie bewusst Schiri-Du A genannt, weil wir mit dem A-Begriff arbeiten wollten. Schiri-Du Ausbildner, Schiri-Du Arbeitstier, Schiri-Du Allrounder. Uns sind dann keine anderen A-Begriffe mehr eingefallen. All das und noch viel mehr trifft auf Gerhard Schiffauer zu. Und deswegen, Gerhard, ist es erst einmal schön, dass du da bist. Danke, dass du auch der Einladung gefolgt bist.
Danke, gerne.
Dieser Mann wird morgen den Referees in der Linzer GEIS Arena beim Duell Steinbach-Blackwings Linz gegen Olympia Ljubljana auf die Kufen blicken. Er waltet also weiterhin seines Amtes als Ausbildner, als Referee in Chief. Und wenn du das jetzt siehst und wenn du weißt, du wirst in die Linzer GEIS Arena morgen gehen dürfen, was gehen da so für Emotionen durch den Kopf?
Ich hätte schon gleich gesagt Kindheitserinnerungen. Aber ich gehe immer sehr gerne in die Linz Arena, weil es ein tolles Publikum, eine tolle Mannschaft, eine wunderschöne Stadt. Und mich verbindet mit Linz einiges, wie im Podcast schon besprochen wurde. Ich habe da viele wunderschöne Spiele geleitet und ich habe auch mein letztes Spiel in meiner aktiven Karriere als Schiedsrichter ebenfalls in Linz geleitet und das werde ich sicherlich nicht vergessen und ich komme gerne immer wieder nach Linz. So.
Eine Story, die man relativ bewusst aufgehoben habe. Für Gerhard Schiffauers Rückkehr nach Linz, die wir in Schiri-Du A gar nicht so sehr besprochen haben, ist, dass, ich glaube, das kommt dann weiter unten, der Skandal-Referee wieder mit dabei ist. Ich glaube, das wäre hier zu lesen. Warte, das ist hier. VSV-Party geplatzt. Nun Linz, ja auch Ex-Bodyguard von Gorbatschow, pfeift das Spiel. Wo war der Skandal-Referee? Also Villachs Retter pfeift. Das richtet sich jetzt an die etwas älteren Fans und das sind Dokumente, die allesamt von Gerhard Schiffauer höchstpersönlich zur Verfügung gestellt worden sind. Also wenn er nicht gewusst hätte, dass wir irgendwann drüber sprechen, dann hätte er es auch nicht getan. Wo war das? Nach den Skandalpfiffen von Referee Carlson, ne? Da, für Ausländer. Genau deshalb wird Gerhard Schiffauer heute das fünfte Match leiten. Schiffauer, richtig, das ist jener Mann der ÖBB Security, der irregulär Fehler damit rettete und Linz den Sieg klaute. Nimm uns mal mit, was ist genau da passiert? Gerade für die Jüngeren unter euch?
Soweit ich mich erinnern kann, war das ein tolles Spiel. Wir waren bei dem Spiel eigentlich, die Schiedsrichter waren nicht so wichtig. Das ist immer ein gutes Zeichen. Und es ist kurz vor Schluss, hat, glaube ich, Linz um ein Tor geführt. Ich glaube, das war auch gegen Villach. 10 Sekunden waren noch auf der Uhr und die Uhr ist gelaufen. Tock, tock. Und die Linzer Fans haben mitgezählt, waren aber schneller als die Uhr. So habe ich das in Erinnerung. Und einige Spieler von Linz, ganz speziell die Defense, waren schon relaxed. Es kann nichts mehr passieren. So in die Richtung. Und der Tom Searle, soweit ich es richtig im Kopf habe, damals hat halt so einen Schlagschuss. Wir haben schon darüber diskutiert.
So hoch.
So hoch. Auf Eis, auf einen Weitschuss auf das Linzer Tor gemacht, neben das Tor. Der eine Linienrichter hat angezeigt, das könnte jetzt ein Icing sein. Das ist ja der hintere Linienrichter, zeigt nur an, wo die Scheibe abgespielt wurde.
Im Dreimannsystem wohlgemerkt.
Genau. Und der vordere Linienrichter entscheidet dann, kommt zu einem Icing oder kommt es nicht zu einem Icing. Und der vordere Linienrichter ist auf die Idee gekommen, eigentlich kein Icing, weil der Verteidiger könnte ja die Scheibe spielen und dadurch wäre es kein Icing. Und der einzige Spieler, der mitbekommen hat, außer der Linzer Mannschaft vielleicht, jetzt kommt kein Icing, weil man schon im Zählen 1, 2, 3 Sekunden vor das Rennen waren, Scheibe geht neben das Tor, Scheibe springt vor, Ken Salfel, glaube ich, war es, sprintet der Scheibe nach, schießt den Ausgleich. Boom. Na, ich glaube, alles, was fliegen kann, fliegt. Halle explodiert. Overtime. Und in der Overtime hat dann Villach das Spiel gewonnen. Und ich war der Buhmann über viele Jahre in Villach. Gott sei Dank durfte ich dann ein Jahr später in Linz, also in Villach, dann das Endspiel pfeifen, wo Villach gegen Linz gespielt hat und hat Linz in Villach gewonnen. Und dann war ich dann wieder der Held. Und ich habe mich gefreut, dass es ohne Probleme das Spiel über die Runde gegangen ist. Aber das bleibt einfach in Erinnerung und werde ich auch nicht vergessen.
Das ist die Finalserie 2001-2002 gewesen. Und ich glaube, was viele dieser Entscheidungen, und wir durften auch in der Serie Gilles Rideau drüber sprechen, zeigen, ist, wie undankbar manchmal dieser Job des Schiedsrichters ist, vor allem wenn es High-Stake-Entscheidungen sind, wenn so viel davon abhängt über Wohl und Wehe und man letztlich immer froh sein muss, dass es überhaupt Menschen gibt, die diesen Job machen. Und ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass du mehr richtige als falsche Entscheidungen getroffen hast. Das an sich ist schon mal ein Wunder. Ich glaube, ich wäre viel mehr auf der falschen Seite daheim. Du hast allerdings vorher den Kopf ein klein wenig geschüttelt bei den Ausführungen von Gerhard Schiffauer, Markus. Darf ich dich kurz mit einbeziehen, warum denn der Unglücksrabe vom ersten Finalmatch wieder pfeifen durfte?
Bitte? Ich habe der Schiffauer mal vorher die Geschichte erzählt, ich habe nicht gewusst, dass er gepfiffen hat.
Okay.
Muss ich ganz sagen, nein, ich habe das nicht gewusst. Ich natürlich die Geschichte kennen und eigentlich bin auch ich eigentlich Vierfachmeister. Richtig. Wenn er Schiffe nicht gewesen wäre.
Okay.
Eigentlich.
Okay, viel Salz für alte Wunden, auch das kann Winter Day Hockey O'Clock. Ich möchte aber bei euch beiden über noch ein Thema sprechen, das euch in gleicher Weise betrifft, der Nachwuchs, die nächste Generation auch dort ansetzen, wo Markus Prinz und seine Runde aufgehört haben. Aber gerade du als fast vierfacher, aber in jedem Fall dreifacher Meister, und das war beim 100er auch schon der Fall, wenn du das siehst, wenn du die Eishockey-Leidenschaft in Linz siehst, wenn du siehst, was wieder vorwärts gegangen ist, auch seit dem 100er und dem Event, den wir dort hatten, was Bobby Lucas im Nachwuchs auch weiterhin auf die Beine stellt, du als jemand, der in Linz Meister geworden ist, der weiß, wie das ist, wenn die Linzer Geis-Arena brennt, wie geht's dir, wenn du nach Linz kommst?
Ja, für mich ist es so immer was Spezielles. Wir haben ein Zimmer von dir bekommen im Park Inn, das ist in der Stadt, und ich bin dann auch
die
Landstraße oben spaziert, und ich wollte wirklich zuerst wollte ich mich mit Leuten treffen, und dann habe ich eigentlich gesagt, nein, ich will die Zeit alleine verbringen, weil es war ganz was Besonderes. Ich bin als Junger oder als Jugendlicher eigentlich nach Linz gekommen. Ich bin sehr gut aufgenommen worden, ich habe sehr viele Freunde kennengelernt, und es war eigentlich ein richtig guter Spaziergang, obwohl ich Spaziergänge mit der Freundin, leider Gottes, das geht gar nicht. Das ist mir alles viel zu langweilig, aber das war wirklich für mich schon sehr, ja, ich habe so viele gute Erfahrungen in Linz erlebt und so viele nette, gute Leute kennengelernt. Und eine weitere Geschichte, das ist eigentlich gerade zufällig passiert, ein sehr guter Freund von mir, der ist VSV-Fan, geht aber auch in Klagenfurt zuschauen. Nein.
Na, okay.
Der fährt auch jedes Jahr auf die Weltmeisterschaft, und jetzt hat er aus dem Nichts außer hat er Wildkarten gekriegt in Linz. Jetzt war er vor einer Woche zuschauen. Nein, nicht der Prohaska.
Okay, nein, nicht
nein,
der
nein, 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 nein. Der hat eigentlich gar nichts mit dir, den kennt keiner. Okay. Und der war das erste Mal in Linz und hat einfach gedacht, passt, die Schwester wohnt da, schaut, dass ich die SG-Partie und mit Linz hat er jetzt nicht so viel am Hut. Und der hat mich dann auch angerufen und gesagt, so eine Stimmung hat er noch nie erlebt. Und er ist sich Derbys gewohnt. Er hat gesagt, das war wirklich, jetzt weiß ich gar nicht, was für eine Partie war, vor einer Woche, vielleicht Bozen?
Bozen.
War Bozen.
Bozen
war der hat gesagt, sowas hat er überhaupt noch nie erlebt. Natürlich die Atmosphäre, die Stimmung, das ist in Linz ist ganz was anderes. Und was er gesagt hat, was ich schon immer sage, deswegen ist Linz anders, weil in anderen Hallen schreien die Leute oft gegen den Gegner. Und in Linz schreien sie für die Mannschaft. Und das muss man echt sagen. Und das macht so einen Unterschied. Und es war wirklich cool, dass der Linz nicht kennt und einfach nur als, nicht einmal als Fan, sondern einfach als Zuschauer, der wollte seine Bier trinken im VIP-Raum, und der hat mir gleich angerufen und gesagt, also das ist anders. Linz ist anders. Und das ist, glaube ich, ein besseres und größeres Kompliment gibt es, glaube ich, gar nicht.
So, jetzt dürft ihr euch einmal selber applaudieren. Das ist tatsächlich, das ist auch etwas, vor dem Berichterstatterinnen und Berichterstatter den Hut ziehen, und nachdem ich eigentlich ursprünglich vom Sendungen produzieren komme und nicht unbedingt vom Kommentieren, habe ich viele, viele Stunden und viele, viele Sendungen an Ü-Wegen verbracht und der Horror, ohne Scheiß, war immer nach Linz zu kommen in den Playoffs, weil du gewusst hast, es scheppert überall, es ist so laut. Wenn du dem Moderator versuchst, irgendwelche Highlight-Szenen durchzugeben für die Drittelpause, du, wir analysieren dann nachher als erste Szene, was hast du gesagt? Als erste Szene, das in der dritten, welche Minute? Dritte Minute? Es war ein Horror. Es war, wir haben so viele, also wenn es dann auch einfach mal Fehler in den Sendungen gibt, dann kann es natürlich an inferiorem Personal liegen oder aber einfach an euch, dass es so scheiß laut ist. Und das ist dann auch das Schöne, da kann es die chaotischste Sendung sein, wo nichts funktioniert, wo die Leute einander nicht hören können oder dergleichen. Wenn es laut in der Halle ist, ist alles wurscht. Und das passiert in Linz öfters nicht und wir sind auch wieder am Weg dorthin, dieses Tollhaus dann hoffentlich in den Playoffs erst recht wieder zu bekommen. Deswegen arbeitet schon mal dran, viel Lärm zu machen und unser Leben so schwer wie möglich. Es gibt diesbezüglich nichts Schöneres, aber gerade wenn ich mir so einen Schiedsrichter vorstelle, der natürlich sich auf eine Partie vorbereitet und dergleichen, gab es für dich Unterschiede in Arenen einzuziehen, weil die Schiedsrichter sind ja im Regelfall die Ersten, die das Eis betreten, du weißt besondere Spiele, es knistert dann manchmal, es liegt was in der Luft. Ist es in Linz spezieller gewesen einzulaufen oder muss man da eh schon den Tunnelblick haben, egal ob Linz, Villach, Klagenfurt, Wien, Felke, whatever?
Also für mich in der Vergangenheit war es immer ein Erlebnis, in Linz das Eis zu betreten, weil ich habe immer gespürt von Anfang an, da ist eine Atmosphäre, da ist eine Halle, hinter seinem Team, wie der mit dem Bente gesagt hat, da spürt man, das Publikum steht hinter seiner Mannschaft und nicht mit Aggression gegen den Gegner. Das ist das, was mich immer fasziniert hat. Und es kann für einen Schiedsrichter nichts Schöneres geben, wenn du in so einem, du hast dann als Schiedsrichter den schönsten Platz in der Halle. Und wenn ich jetzt mit unseren Schiedsrichtern, ohne dass ich hier Namen sage, wenn ich gelegentlich mit unseren Schiedsrichtern so spreche, wie fühlst du dich an welchen Orten? Ich habe über Linz nur Positives gehört. Dass das berühmte Huhn gelegentlich geflogen kommt, auf das warten wir schon. Ja, das ist so. Da würde uns etwas fehlen. Aber ich habe von keinem Schiedsrichter jemals, alle freuen sich, wenn sie nach Linz kommen.
Ja. Weil sie das Händel kriegen.
Ja.
Wenn wir bei speziellen Spielen sind, waren spezielle Spiele, wenn Markus Pintner involviert war oder hat man versucht, ihn auszublenden?
Der Pente war immer einer von den ganz ehrlichen Spielern. Der Pente war immer ein Spieler, da hast du dich darauf verlassen können, dass der, vielleicht habe ich es falsch in Erinnerung, nicht schmutzig spielt. Der hat immer mit Härte, er war nicht unbedingt der Größte, aber er war eisläuferisch sehr gut, hat ein gutes Stickhandling auch gehabt, soweit ich mich erinnern kann. Aber ich tue mir schwer, als Schiedsrichter einen Spieler zu beschreiben, weil ich selber Spieler war. Aber ich sage immer, es gibt gerade Spieler, ich bin immer gesagt, es ist jemand gerade, und es gibt weniger gerade Spieler. Und der Bente ist ganz sicher derjenige, wenn der Bente zu mir gekommen ist und hat einmal mit mir geschrien, weil irgendwas nicht passt hat, dann nicht gewusst, der tut mir nicht eine Show eindrucken oder der macht, will mir jetzt keine Geschichte drucken, sondern da war jetzt was. Und da habe ich mich verlassen können, wenn ich da mit meinen Kollegen gesprochen habe, wie hast du das gesehen? Und der hat mir dann in der Drittelpause gesagt, ja, der Bente hat recht gehabt. Das war dann für mich die Bestätigung, dass einer gerade ist. Weil ab und zu wird das, wie ich schon gesagt habe, gelegentlich auch von Spielern als Taktik verwendet, Schiedsrichter zu beeinflussen. Das ist ein Balishing und dann den Schiedsrichter anschreien und fuck you und fuck you und fuck you. So, das tut man einfach nicht. Ja. Man soll sich auf andere Dinge konzentrieren. Und da hat der Markus sicherlich nicht dazu gehört. Dann war immer bei uns Schiedsrichtern sehr hoch angesehen. Nicht, weil er jetzt da sitzt, sondern weil es einfach so war.
Und das ist auch eine Auszeichnung. Und diese geraden Michel, egal in welchen Positionen und vom Gefühl, ob das am Eis ist, ob das off the ice ist, ob das in vielen verschiedenen Funktionen der Fall ist, die gehen irgendwie verloren. Deswegen schätze ich es persönlich umso mehr, dass jemand wie du, und das trifft euch beide, das Wissen auch der nächsten Generation weitergibt. Und beide sind damit betraut, in ihren Sparten Exzellenz nachfolgen zu lassen, nach selber großen Karrieren. Du bist aktuell beim KAC im Nachwuchsprogramm tätig, verantwortest die ganz Jungen bis hin zu
U15.
Bis U15 mittlerweile. Wie steht's? Weil wir es immer hören, österreichischer Nachwuchs, und da gleich immer, also kommt nichts nach. Wie steht's um den Nachwuchs?
Wir haben sehr viel zu tun in Österreich. Das muss man schon sagen. Meiner ist total unterschiedlich. Wir haben schon eine große Herausforderung, ist schon, Eishockey ist schon teuer für Eltern. Mitgliedsbeitrag, jeder Schläger kostet 200, 250 Euro. Ich glaube, der G-Pro Husker kann vielleicht besser sagen, wie viel die Schläger kosten. Ich habe noch nie 400! Ja. Alles 400.
Schauen wir mal.
Es ist schon eine Challenge da.
Ach, Gerhard.
Eltern muss man, und so ehrlich muss man sein, Eltern überlegen sich schon, geht mein Kind zum Fußball oder zum Eishockey? Und es macht einen großen Unterschied. Ich sage nicht, dass in Amerika ist noch 10-mal, 20-mal teurer alles. Aber wir brauchen natürlich die Masse auf der anderen Seite und auf der anderen Seite die Qualität von Trainern. So wie in Linz haben wir den Robert Lukas, der natürlich jetzt top ist. Schön wäre, wenn in ganz Österreich solche Trainer umlaufen würden. Da muss man natürlich investieren. Wenn er ein gutes Steak haben will, dann muss er halt schon ein bisschen Geld ausgeben. Das kriegt aber alles wieder zurück, muss man dazu sagen. Ich glaube schon, dass genug Talent in Österreich da ist. Bei uns fehlt eher U11, U12, also die 10, 11, 12-Jährigen. Die Besten in Österreich können wir nach Finnland schicken, nach Schweden schicken, die spielen dort überall mit. Überhaupt kein Problem. Dann aber kommt der nächste Schritt, wo in Schweden, Finnland in der U13 und U14 jedes Wochenende spielst du Spiele am Limit. Das ist fast wie ein Finalspiel, wo du entweder du gehst ans Limit oder du verlierst, Punkt aus, da gibt es nichts dazwischen. In Österreich gibt es sehr viele Spiele, wo du davor schon warst, du gewinnst hoch oder du verlierst hoch. Es gibt dieses Konkurrenzdenken gibt es schon, aber diese Competition, das fehlt uns natürlich in Österreich, dass wir 7, 8, 10, 12 Mannschaften haben, die ungefähr auf dem gleichen Niveau sind. Bei uns merkt man extrem, ab der U13 eigentlich, wirklich, es fängt bei den 13-Jährigen an, dass der Unterschied zwischen Nummer 1 und Nummer 6 schon riesig ist. Und in Schweden ist, wie gesagt, oder auch in anderen Nationen, Schweiz, das ist nicht so, dass das Training besser oder schlechter ist. Ich habe die Trainings in Schweden angeschaut, in der Schweiz angeschaut, die sind nicht besser. Und die haben auch keine bessere Trainer wie in Österreich. Nur diese Challenge, jedes Spiel, du musst an die Grenze gehen, das macht dich besser. Das haben wir in Österreich zurzeit nicht.
Ich möchte dann vielleicht noch zu einem Lösungsansatz kommen, nachdem uns die Zeit ein klein wenig davonläuft. Wie ist es bei den Schiedsrichtern? Ich meine, man hört auch immer wieder, wir haben zu wenig Schiedsrichter. Haben wir zu wenig Schiedsrichter?
In Summe gesehen haben wir zu wenige Schiedsrichter in ganz Österreich. Es gibt Regionen, wo ich immer wieder sage, das sind fast weiße Flecken auf der Landkarte. Dann haben wir Regionen, wo wir eigentlich nicht das Potenzial heben können, das wir eigentlich erwarten. Wir haben jetzt wenn wir von der Eis sprechen, dadurch, dass wir schon Profi-Schiedsrichter jetzt haben, haben wir eine gute Spitze und auch eine gute Breite. Es ist nicht mehr so ein Gefälle, wie es zu meiner Zeit war, wo du 3, 4 unter Anführungszeichen Top-Ref gehabt hast und dann ist es ein bisschen abgefallen. Jetzt haben wir eine ziemliche Leistungsdichte. Wenn ich aber in den Bundesländern schaue, aufgrund verschiedenster Umstände fehlt uns einfach das Personal. Wir haben sehr viele Recruiting-Maßnahmen gesetzt. Wir werden jetzt in der nächsten Zeit irgendwo in diese Jumbo-Screens in den Eishallen ein Promotion-Video hineinstellen und versuchen, Leute zu gewinnen. Wir machen sehr viel Mundpropaganda. Aber vielleicht noch, was beim Schiedsrichter noch dazukommt, ist, das Image ist schon besser geworden als zu meiner Zeit. Aber trotz alledem, wenn ich mir gewisse Nachwuchsspiele anschaue und ich kriege oft Berichte und bin oft auch live dabei oder in den unteren Klassen, dann verstehe ich manche Sportler, wenn sie sagen, das tue ich mir nicht an, weil ich lasse mich nicht zutiefst beleidigen und zu beschimpfen und opfere meine Freizeit für einen und dann für Peanuts. Für Peanuts, ich sage es wirklich. Und da sind oft wirklich Schiedsrichter dabei. Ich bewundere, ich habe es in meinem Podcast gesagt, der Pierluigi Collina, der berühmte Schiedsrichter, hat einmal ein Buch geschrieben über meine Regeln des Spiels. Das habe ich verschlungen. Und der hat gesagt, Er bewundert die Schiedsrichter, die im Nachwuchsbereich Samstag, Sonntag Spiele pfeifen als Fußballschiedsrichter, weil was die mitmachen und erleben. So, da, wenn ich ein Champions League Spiel pfeife, sagt er, das ist viel angenehmer, als wenn er da pfeift. Und so, und das ist das, wo, wo wir als Gesellschaft, die alle im Sport drinnen sind, eine wichtige Aufgabe haben. Meine Tochter hat aktiv Handball gespielt. Mir wäre nie im Leben auf die Idee gekommen, wenn ich zu einem Spiel gegangen wäre, wo meine Tochter gespielt hätte, dass ich da über den Schiedsrichter geschimpft hätte. Da war aber noch kein Schiedsrichter, ein richtiger. Wäre mir nie im Leben eingefallen. Und dort werden die Aggressionen abgebaut. Und dadurch werden sagen viele, und die, die Herausforderungen, die Schiedsrichter werden von Jahr zu Jahr größer. Wenn ich mir die, die Eis- und die Abschiedsrichter anschaue, die gehen alle arbeiten, wie du richtig gesagt hast, müssen Strecken zurücklegen, die oft fern jeder Realität sind. Und von der Bezahlung, ja, da möchte ich nicht ins Detail gehen.
Es ist wirklich maximal eine Aufwandsentschädigung.
Wenn, wenn man überhaupt von einer Aufwandsentschädigung sprechen kann, weil wenn ein Schiedsrichter heute an einem Wochentag, so wie jetzt zum Beispiel zwei berufstätige Männer nach Vorarlberg fahren müssen, ein Eishockey-Spiel pfeifen, geht ein Tag Urlaub drauf. Und wenn ich mir dann gegenüberrechne, was ich in der Firma verdient habe und was ich Entschädigung bekommen habe, dann ist es ein Minusgeschäft. Auf der anderen Seite versuchen wir, ich sage, kann es nichts Schöneres geben, du hast den schönsten Platz in der Eishalle. Es ist eine sportliche Herausforderung. Du kommst mit anderen Menschen zusammen, du lernst andere Menschen kennen. Du kannst mit Kollegen, kannst du dich austauschen. Ich lerne, wie gesagt, du kannst lernen. Du lernst das. Ich bin ja nach wie vor so begeistert, weil ich sage, mir da viel gesagt, ich lerne jeden Tag dazu. Ich war gestern in Salzburg beim Leistungsmatch, ich habe wieder dazugelernt, dass plötzlich in einer Profiliga Liga das Videosystem nicht funktionieren kann. Obwohl vorher dem Spiel gefragt wurde, ist Video. Video ist okay. Die erste Strafe, 5 Minuten pro Spieldauer, Schiedsrichter, wenn Video schauen gehen, Video geht nicht. Wer war die Dummen? Die Schiedsrichter, dann wieder stundenlang war das Match unterbrochen mit den Schiedsrichtern. Aber das ist nur so, ich möchte nicht jammern, nur am Rande. Ich kann nur sagen, mein Ziel ist, ich habe beim letzten Mal gesagt, ich habe noch viel vor. Sofern es mit Verband und anderen möglich ist. Wir brauchen junge Leute, die sich für diesen Sport interessieren. Wir werben.
Wir haben ja viele junge Leute. Wer kann denn Eis laufen von den jungen Menschen? Wer fühlt sich jung genug und kann Eis laufen?
Bitte bei mir melden.
Ja. Bitte nachher, der Fritz aus dem VIP-Bereich, nehmen wir auch. Ja. Also Fritz, wenn du dich berufen fühlst, neben deiner wunderbaren Tätigkeit als VIP-Chef, auch noch Schiedsrichter zu werden, tu es. Bitte an Gerhard Schiffauer wenden.
Ja. Ich gehe gern mit dem einen oder anderen mal aufs Eis ein bisschen und zu üben.
Ich richte noch einmal die kurze Entschuldigung, das hört sich irgendwie wieder Thomas Gottschalk für Arme an. Ich meine, mit dem will man eh nicht mehr in einem Atemzug genannt werden. 5 Minuten noch. Das sind 2 Fragen. Also eine kriegt Markus Peintner und eine kriegt Gerhard Schiffer und dann werden wir es auch gut sein lassen. Wir haben schon massiv überzogen. Es tut mir sehr, sehr leid. Neben all den Problemen, neben all der fehlenden Competition und all dem, was natürlich im Argen liegt, es gibt trotzdem immer wieder Weltspitze, die produziert wird. Und gerade für einen Kenner wie dich, jemand, der ein Auge für Talent hat, ab welchem Alter kann man frühestens und dann wiederum spätestens sagen, he's got oder she's got it? Weil, dass Marco Kasper gut ist, ist schon extrem früh, dass er jetzt dort ist, wo er ist, ist natürlich mit unfassbar viel Arbeit und dergleichen verbunden. Aber wo kann man, worauf achtest du, um zu sagen, er oder sie könnte mal gut werden?
Ich muss diese Beurteilung nicht treffen, weil ich bin bis zur U15 zuständig. Ich schaue eigentlich darauf, dass sie sich im ESG-spezifischen Bereich weiterentwickeln und vor allem auch als Menschen. Wenn wir reden von Werten, wie geht man innerhalb einer Mannschaft um, was heißt Respekt, was sind Manieren, das sind für mich wichtige Sachen. In diesem Bereich, in meinem Bereich, kann niemand auf der ganzen Welt sagen, der wird ein Superstar oder der wird nichts. Wahrscheinlich eher noch, wenn Kinder relativ wenig mit Athletik zu tun haben und einfach nachlaufen sehr viel, kann man eher sagen, okay, das wird schwer werden. Aber wer am Schluss top ist, kann keiner sagen. Und in Finnland haben sie eigentlich, das haben sie eine Studie gemacht, über 10 Jahre, oder wirklich so, das haben sie die 15-Jährigen genommen und dann sind sie den Weg mitgegangen bis zu den 20-Jährigen. Und in 10 Jahren ist nicht einmal vorgekommen, dass der beste 15-Jährige im Verlauf der Zeit mit 20 immer noch der Beste war. Wir können das nicht sagen. Ich kenne jetzt ein Beispiel aus Klagenfurt, der spielt jetzt seit 2 Jahren in der ersten Mannschaft, ich habe ihn davor nicht gekannt. Ich weiß nur, dass viele, viele Coaches, die wirklich top sind in Österreich, die haben bei ihm gesagt, nicht zu ihm, aber über ihn haben sie gesagt mit 19, der wird es niemals schaffen, der wird niemals Profi werden. Und jetzt läuft er seit 2, 3 Jahren in Klagenfurt auf und ist eine extrem wichtige Stütze. Und es war nichts Negatives, es waren keine kritische Menschen, sondern einfach, die haben nichts in ihm gesehen. Und sie haben Kopf drauf, aber die haben nichts in ihm gesehen. Und das passiert immer wieder. Bieber ist
mit Gregor Bieber.
15, 16 nach Klagenfurt gekommen. Der hat nur den Wechsel gemacht, weil er eigentlich...
Ja.
Er ist eigentlich total unterm Radar gefahren. Also der war jetzt nicht so, ob der jetzt wechselt zum KC oder nicht, interessiert eigentlich keinen. Und jetzt spielt er in Schweden in der ersten SHL, in der ersten schwedischen Liga, hat im Schnitt 20, 23 Minuten Eiszeit.
Ist auch schon Utah Hockey Club Draftee.
Genau, und da war wirklich so, mit 15, 16 hat keiner in Österreich gedacht, der muss bei uns bleiben, sondern wenn der wechselt, dann wechselt er, ist wurscht. Das ist einer von vielen. Und das passiert schon sehr, sehr oft. Also man kann, in meinem Bereich kann man überhaupt nicht sagen. Man kann sagen, das hier und jetzt hat er was oder hat er nicht, aber was danach passiert, das ist ja, die Kinder entwickeln sich total unterschiedlich. Und bei manchen Kindern passiert das, die Saison ist vorbei, wir machen Pause. Und 2, 3 Monate später kommen die her und du denkst, das ist ein anderer Mensch. Die wachsen, die werden kräftiger, die sind fokussierter, die sind reifer geworden und die schießen dann. Von dem her, ich habe mit dem komplett aufgehört zu beurteilen, sondern ich arbeite mit dem Menschen, wie er da jetzt steht. Ich versuche ihn weiterzuentwickeln, wie ich gesagt habe, und das ist ganz wichtig, nicht nur im Eishockey, sondern auch als Mensch und dass wir einfach als Team funktionieren. Und wenn sie solche Sachen lernen, dann ist es halt nicht nur fürs Eishockey, sondern fürs Leben.
Und genau solche Coaches braucht es viel mehr. Es heißt ja dann auch immer so schön, die besten Coaches im Nachwuchs. Selbe Frage an dich, Gerhard, zum Ausklang eines ereignisreichen und unfassbar tollen Abends. Wann hat ein Schiedsrichter es? Wir haben im Rahmen unserer Serie dann, glaube ich, im Nachgespräch darüber gesprochen, dass du gesagt hast, da gibt es einen, der, glaube ich, der könnte sehr gut werden. Woran machst du das fest?
Ich mag es daran fest, wie der Markus sagt, zu einem Schiedsrichter ist ein Gesamtpaket. Und das Gesamtpaket muss beinhalten, aus meiner Sicht, der muss Eislaufen können, er muss ein Teamplayer sein, er muss Respekt vor dem Sport, vor dem Gegenüber, dem Schiedsrichter haben und vor allem, er muss Engagement zeigen. Was beim Schiedsrichter ganz wichtig ist, ich sage immer wieder, wir können dem Schiedsrichter oder der Schiedsrichterin eine Speisekarte hinlegen, mit unseren Ausbildungscamps, mit unseren Modulen, alles was wir haben mit Video. Aber was er daraus macht, liegt einzig und allein auch ihm. Wenn ich essen gehe, entscheide ich, was ich heute esse. Und dem Schiedsrichter am Ende des Tages liegt es am Schiedsrichter selbst, was er daraus macht. Aber natürlich gewisse Grundvoraussetzungen musst du als Schiedsrichter haben oder sollst du als Schiedsrichter haben. Das ist perfektes Eislaufen, ein Körper nach Möglichkeit nicht unter 1,50 Meter, so hart es klingt. Du musst eine sehr große Toleranzschwelle haben. Du darfst nicht vor 5000 Leuten in die Knie gehen. Aber vor allem, du darfst nicht präpotent und arrogant sein. Und wenn jemand glaubt, er wird Schiedsrichter, um sich zu verwirklichen und einem Spiel den Stempel aufzudrücken, das brauchen wir bitte nicht.
Okay,
das
wollen wir nicht. Mein Karriereweg Schiedsrichter ist gerade zugegangen, deswegen das ist extrem schade. Danke, dass ihr das mitgemacht habt. Danke allen Fans, dass ihr hier wart. Danke der Linzer Brauerei, dass sie ein hervorragender Gastgeber war. Danke Phil Lukas, Greg Holst und einem gewissen vierfachen österreichischen Meister. Danke Markus Prinz, danke dem Eisbrecher-Podcast. Danke Linz, dass ihr so großartig wart. Immer wieder eine Freude, bei euch sein zu dürfen. Machen wir beim 300er gleich wieder. Deswegen schönen Abend. Danke sehr.
Win today. Hockey. Oh Gott. Kurz durch.
atmen bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Mit mittendrin statt nur dabei. Mit Fans, stimmungsvoll und hoffnungsfroh. Nice move, another nice move.